Wir wissen eigentlich nichts darüber.
Das heißt, diese Höhle, in der dieses Wesen gefunden wurde,
Ist das Sperrgebiet, da darfst du nicht mehr hin.
darfst du nicht mehr hin. Und der Mann, der darin verunglückt ist, den sie dann gesucht haben, rausholen wollten, war er vermutlich dann der erste Entdecker, einen Tipp nach
Der hat
gestiegen ist,
wahrscheinlich, ich
vermutlich.
sage jetzt einmal spekulativ, der hat wahrscheinlich diesen Sarg geöffnet und diese Dämpfe oder was auch immer da rausgekommen ist. So ist es ja auch den gegangen, der den Tutjikamun, sage ich mal, geöffnet hat. Na, da hat er dann irgendwo leider Pech gehabt.
Ich habe mal gehört, dass die mexikanische Kultur auch die Schädel verformte und so
Ja,
weiter.
also diese Schädelabbindungen gibt es natürlich auch, aber die Schädel, die wir untersucht haben, eben gesagt, die sind weder abgebunden noch sonst irgendwas, sondern die haben da auch hier den Eingang, sage ich mal, ganz anders. Und der Kopf ist ja komplett, also ist untersucht worden, drei DNA-Analysen, also nicht menschliche, also überhaupt keine menschliche DNA drin. Das sieht man ja auch jetzt in Peru. Ich habe ja mit diesem Jaime Maussan, der diesen Fernsehsender hat in Mexiko, auch ein Interview geführt. Und er sagt, er hat einen offenen Brief, der hat einen, ja, das sind drei neue Funde, also drei neue Wesen gefunden aus Peru. Mittlerweile sind es jetzt, glaube ich, fünf verschiedene. Und einer der führenden Anthropologen, glaube ich, in den USA hat die Voruntersuchung gemacht bei diesen Wesen, sagt, nee, die sind offensichtlich auch echt, haben dann einen offenen Brief an die peruanische, ja, Kulturministerium geschrieben, aber die haben gar nicht darauf geantwortet. Die wollen immer diese Mumien konfiszieren und wegstellen, weil die sagen, es sind Fälschungen. Aber das, was sie als Fälschungen deklarieren, sind diese nachgemachten Grabbeigaben, die auch so aussehen wie diese Dreifingermumien etc. Also ganz gespannt.
Sagenhaft und sonderbar, 8.05.2024 mit dem wunderbaren Nepomuk Meyer, bei dem es eigentlich keiner Vorstellung mehr bedarf, da er bekannt ist wie der berühmte bunte Hund. Servus, Nepomuk.
Ja, servus Daniel und servus Vibi. Das freut mich, dass ich bei euch sein darf und bei diesen wunderbaren Zuhörern und Zusehern auf euren Kanal. Ihr wachst ja auch überdurchschnittlich, weil ihr habt ja grandiose Gäste, was ich da so gesehen habe. Da bin ich ja teilweise schon ein bisschen neidisch, nicht, was man da alles so unterkommt. Ein Obi Löb und so weiter, ein Amerikaner, diesen einen, ja, sage ich mal, Wissenschaftler, der sich mit diesen UAPs auseinandersetzt, der wirklich gut unterwegs ist und viele andere spannende Sachen, was ihr da habt.
Vielen Dank, Nepomuk. Ich bin genauso neidisch auf deine Gäste manchmal. Du hast auch wahnsinnig interessante Gäste oft und ich spioniere auch manchmal ein bisschen bei dir und guck mal, wen ich da für mich gebrauchen
Ach, du
kann.
bist das. Okay.
Ja, aber das macht ja nichts. Kann man ab und zu mal sich einen Kontakt zuschieben, das schadet nichts. Ja, du hast gesagt, du möchtest gerne mit etwas anfangen. Das hat sehr interessant geklungen. Ich weiß nicht, ob ich es noch zusammenkriege. Du hast gesagt, es ist so, dass Menschen immer einfachere Erklärungen haben möchten heutzutage für eine komplizierter werdende Welt. Habe ich das richtig ausgedrückt?
Richtig. Richtig. Es ist, wir leben in einem Zeitalter, in dem viele noch an alten Systemen festhalten wollen. Und bei diesen alten Systemen meine ich jetzt Denkmodelle und Denkmuster, die aus dem mechanistischen Weltbild herausgeboren wurden. Ursache-Wirkungsprinzip aus diesen ganzen Erkenntnissen, die wir in der Schule im Studium gelernt haben, dass wir eine materiebasierte Welt haben, dass wir eigentlich aus Zufall entstanden sind, durch Zufall und Irrtum eine Evolution, dass das ganze Universum eigentlich ohne Ziel und Zweck agiert, dass wir nur einmal leben und in diesem Leben möglichst viel ja, mitnehmen wollen und mehr das Glück gehabt, im Westen geboren zu sein und vielleicht in eine reiche Familie, der hatte Glück gehabt und der in einem armen Land und hier in Bangladesch unsere Kleider näht, der hat ein Pech gehabt. Dieses Weltbild ist gerade dabei, aus verschiedenen Teilen auseinanderzubrechen. Einmal sehen wir uns die geopolitischen Lagen an. Niemand dachte, dass wir immer noch im 21. Jahrhundert uns alle bekriegen, wer immer jetzt der Schuld ist. Wir denken immer noch, wenn jemand angegriffen ist, man müsste sich doch verteidigen, man muss doch so das Recht haben, zurückzuschlagen. Wir denken immer, wenn fremde Menschen oder Unbekannte oder aus anderen Kulturen in unser Land kommen, dann denken viele, ja, die nehmen unsere Arbeitsplätze weg und die machen hier, bringen hier Kultur rein, die gar nicht zu uns passt, etc. Es wird immer sofort schnell alles pauschaliert. Oder andere denken ja in Verschwörungstheorien, dann man sagt, okay, da gibt es bestimmte Eliten im Hintergrund, die mit Sicherheit die ganze Menschheit ausrotten wollen. Und deswegen kommen sehr viele Politische auch im rechten Milieu hier hoch, die sagen, wir machen jetzt 1, 2, 3, 4 und alles ist wieder gut. Aber wir wissen ja selber, alle immer komplexer werdende Systeme sind irgendwann nicht mehr mit unserer Logik erfassbar. Wir wissen das beim Wetterbericht, da können wir 2, 3 Tage und dann wird der unscharf. Und so ist es auch mit einer Gesellschaft, so ist es mit einer Globalisierung. Und so haben wir uns mit diesem Denken natürlich auch in ein Feld manövriert, das unsere Umgebung, unser Environment, unsere Erde, unsere Flora und Fauna so extrem belastet, dass es eigentlich unsere Lebensgrundlage in etwa momentan in den nächsten Jahrzehnten ein bisschen aushebeln wird. Und dann werden die richtigen Probleme in Anführungsstrichen erst kommen. Und jetzt spiele ich in die andere Richtung. In der Wissenschaft tut sich gerade auf vielen Ebenen neue Erkenntnisse auf der einen Seite die Quantenphysik, die sie langsam, sage ich jetzt mal, in das Gedankengut auch eines normalen Denkens hineinprojiziert wird, zu erkennen, dass Materie eigentlich so gar nicht existiert, dass es offensichtlich so ist, dass die Evolution auch nicht so funktioniert, wie wir das gedacht haben, dass hier aus Mutation und Selektion und Gendrift neue Arten entstehen. Auch das Universum scheinbar verhält sich nicht so, wie wir es immer erwartet haben. Es ist zu 96% durch dunkle Materie und dunkle Energie völlig unbekannt und die 4% Materie scheinen auch etwas anderes zu sein als Materie, etwas Geistiges, das wirkt, hat Professor Hans-Peter Dürr immer gesagt. Also tun wir zwar auf der einen Seite in unseren öffentlichen, rechtlichen Anstalten, als wenn wir alles im Griff hätten, dabei läuft uns momentan alles durch die Finger. Also suchen die Menschen jetzt natürlich auf unterschiedlichen Richtungen Orientierung. Die Kirchen oder die Religionen haben auf breiter Front versagt, die seit 2000 Jahren versuchen, ihre Glaubenssätze festzuzementieren, nicht mit dem Zeitgeist mitgehen. Die Menschen aber doch zu 80% spirituell sind, laut offiziellen Umfragen. Und irgendwie jeder ein bisschen ein Gespür hat und sagt, da ist noch mehr im Hintergrund, da gibt es offensichtlich etwas zwischen Himmel und Erde, das noch nicht in unserem Weltbild gefasst ist. Dann gibt es eben diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in dem Thema, was ist überhaupt Leben? Wieso berichten Menschen von Nahtoderfahrungen? Wieso gibt es plötzlich Wissenschaftler, die ein Soulphone entwickeln, also ein Seelentelefon, mit dem man Verstorbene kommunizieren können? Wieso werden plötzlich UAPs sichtbar? Wieso wurde UAPs, also UFOs, plötzlich in die Wissenschaft aufgenommen und jetzt momentan ein riesen Hype drum gemacht wird, dass diese Fluggeräte offensichtlich hier rumfliegen. Man traut sich noch nicht ganz, sage ich mal, diese Wahrheiten so ans Tageslicht zu bringen. Also es geht praktisch auf allen Enden und Ecken. Und diese, der Mensch hat ja gern Gewohnheiten und hält fest an Bewährtes. Und alle diese bewährten Konstrukte, sei es jetzt die Firmenkonstrukte, sei es jetzt die Globalisierung, die wir hatten, alle diese Dinge werden sich in den nächsten Jahrzehnten völlig verändern. Wenn man die künstliche Intelligenz nimmt, dann hat es vor 1,5 Jahren eben die ChatGPT jetzt alles gesprengt. Plötzlich kann eine textbasierte Software plötzlich kreativ werden, Bilder malen, Videos generieren. Seit 2 Wochen gibt es ein Sono, heißt es, und das andere heißt Udio, plötzlich Musik komponieren, die so genial ist, dass keiner mehr weiß, dass das von einer KI generiert ist. Das heißt, die ganzen Arbeitsplätze, das Ganze wird sich alles, es bleibt kein Stein auf dem anderen. Und jetzt suchen wir natürlich, weil wir im Gewohnheitstier sind, irgendwie nach einfachen Lösungen. Aber die wird es nicht so nicht geben. Aber was es geben wird, sind neue Einblicke in eine erweiterte Realität. Es wird dieses Wissen zur Verfügung stehen. Es wird dieses Wissen wichtig sein, das ich zusammengetragen habe oder immer noch zusammentrage. Nämlich, dass wir unser Leben komplett anders leben dürfen als wie bisher, auch in einer Zivilisation. Das bedeutet, dass wir immer bisher auch diese ganze Technologie und Medizin und wie auch immer haben wir aus dem Intellekt heraus entwickelt, probieren und austesten. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, da gibt es etwas nicht Greifbares, da gibt es etwas, das über dieses Unscharfe hinausgeht. Und jetzt gibt es plötzlich Entdeckungen, dass Bewusstsein scheinbar fundamentaler ist als Materie, dass diese Realität etwas ist wie ein virtuelles Konstrukt, dass wir tatsächlich hier hineingeboren werden mit Aufgaben, um etwas zu erleben, alles, was wir tun, in Liebe zu lösen. Es wird praktisch kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird der eine Punkt fallen, dass wir nur einmal leben. Wir werden feststellen, wir leben ewig. Wir leben in unterschiedlichsten Realitäten. Ja, alle diese Realitäten haben andere Naturgesetze. Wir haben in jeder Realität eine physische Umgebung, die uns physisch vorkommt, aber nicht physisch ist. Wir haben plötzlich erkannt, dass viele andere Intelligenzen um uns agieren, mit uns interagieren, dass diese Wesen, die hier auftauchen, vielleicht sogar Höchstzivilisationen sind aus früheren Kulturen, die aus anderen Frequenzbereichen hier agieren und deswegen für uns nicht mehr sichtbar sind. Also es wird hier ein extrem breites Feld auftun, wo Menschen sagen, ich werde diese Welt so nicht mehr verstehen, wenn sie sich nicht für diese weiter die Realität öffnen. Und diese Dinge, sagen wir mal, schön langsam in ihren Erkenntnishorizont aufnehmen und lernen, mit den neuen Bewusstseinstools ihr Leben in Harmonie zu leben. Denn mit dem alten Gedankengut über Intellekt und Verstand werden wir extrem scheitern. Das heißt, das, was sich vor ein paar tausend Jahren getrennt hat, diese materialistische Denkengut und das, was die, ja, sag ich mal, die asiatischen Kulturen hervorgebracht haben, Meditation inkehren und die Welt im Inneren suchen, das wird wieder zusammengeführt werden und wir werden erkennen, dass wir spirituelle Wesen sind, die hier in einer Verkörperung extrem viele Erfahrungen sammeln, um zu erkennen, was Bewusstsein alles möglich macht und damit wir dazu lernen, eben in Liebe unsere Aufgaben zu lösen. War jetzt natürlich ein großes Vorwort.
Aber sehr interessant. Ich finde das ganz spannend, was du gesagt hast. Das Bewusstsein erweitert sich immer weiter für Themen, wie du hast es gesagt, Nahtod zum Beispiel, das UAP-Thema. Die Menschen werden vielleicht ein bisschen spiritueller, wie du gesagt hast, da könntest du recht haben. Ich finde es schade, dass bei vielen dieser Themen, bleiben wir mal beim grenzwissenschaftlichen Bereich, die Menschen so eine Art Bestätigung brauchen von zum Beispiel den Mainstream-Medien. Nicht so viele gucken Kanäle wie unsere, wie deinen oder meinen oder vielleicht ganz viele andere YouTube-Kanäle, die super Sachen raushauen. Und wenn da jetzt jemand drauf stößt, der mit den Themen nichts zu tun hat und neu darauf stößt, sind viele dabei, das habe ich selbst erfahren, selbst die Erfahrung gemacht mit Freunden und Bekannten und Leuten, die mir E-Mails schreiben, die dann einfach denken, die halten das für Quatsch. Ich will jetzt keinen Sender nennen, weißt du, was ich meine? Die kommt jetzt irgendwo im Mainstream-Fernsehen, irgendwo in der Nachrichtensendung irgendwas über UAPs, dann wird es ernst genommen auf einmal, weil es die Medien bringen. Ne? Das ist dann, für die Leute brauchen irgendwie diese Bestätigung, weil die eben so gefüttert wurden über viele Jahrzehnte vom Mainstream, dass alles, was da gesagt wird, dass in diesem Flimmerkasten Richtigkeit hat. Das finde ich fast ein bisschen schade, aber das ist eben, ja, so wurde man eben so ein bisschen trainiert. Ne?
Sie werden gedacht, ja, ne? Das ist ja, also es ist ja immer dieses denke ich selber oder werde ich gedacht Prinzip. Und ganz viel ist es ja so, dass man eine Idee hat und diese Idee vielleicht stimmt und letzten Endes glaubt einem keiner. Und das, was Daniel denn sagen möchte, dass wenn es in der Tagesschau oder sonst irgendwo kommt, dann, ach so, ja, dann stimmt das ja, dann muss das ja stimmen. Und letzten Endes diese Menschen von dem selbstständigen Denken so abkommen. Und Nepomuk, du hast es ja ganz schön erzählt Und ich frage mich jetzt, also wenn jetzt 80% spirituell sind, wie du ja sagtest, zwar die 20%, die es nicht sind, was würde denn mit denjenigen passieren?
Ich möchte aber gerne nochmal ganz zurück. Warum denken wir so, wieso haben wir so? Wir haben ja eine Gewaltenteilung, wir haben aber auch in unseren Berufen versucht, durch das, dass die Welt eben so komplex geworden ist, bestimmte ja, Experten auszubilden. Dein ist Experte für Holzbearbeitung, dein Experte für Mikrochips-Generierung etc., dein ist Experte für Softwareprogrammierung. Also wir haben diese immer werdende, komplexere Welt in, ja, in Spezialisten aufgeteilt. Es gibt einen Augenspezialist, es gibt einen Magenspezialist, es gibt einen Facharzt für alles Mögliche. Und so gibt es auch in jeder Technik und jeder Wissenschaft Spezialisten. So gibt es in Astrophysik Unterspezialisten vielleicht für den Jo-Mond oder keine Ahnung, weil einer alleine dieses ganze Wissen gar nicht mehr haben kann. Dann haben wir uns gesagt, okay, dafür haben wir aber Journalisten. Es gibt Philosophen, die uns dann diese Sachen dann versuchen zusammenzufassen und zu sagen, was ist denn gefunden worden? Und der ja, gut ausgebildete Journalist recherchiert gut und bringt dann diese, ja, was gefunden worden ist, natürlich so in dem Öffentlich-Rechtlichen und sagt, schau her, das ist unser Stand der Erkenntnis. So, jetzt ist aber so, dass dies durch diese beschleunigten Erkenntnisse in den letzten 100, 150 Jahren, vor allem in den letzten 20, 30 Jahren, das Thema noch mal komplexer geworden ist, dass viele, ich möchte nicht sagen, dass sie bewusst falsch berichten, aber dass selbst manche Experten aus ihrem Wissen herauswachsen. Nehmen wir mal das Thema des Bewusstseins. Bewusstsein ist ja in der Gesellschaft immer noch etwas, wo man sagt, okay, ich weiß zwar, dass ich bin, aber wenn man Experten wie Gerhard Roth und Co. oder Menzinger fragt, dann sagen, ja, das sind alles Prozesse im Gehirn, Botenstoffen und so weiter. Das ist etwas, das werden wir irgendwann verstehen, wie dieses Organ oben Bewusstsein erzeugt. Aber wir als Mainstream-Wissenschaftler gehen davon aus, dass es ein Epiphänomen, ein Konstrukt ist, das es so gar nicht gibt. Sie bilden sich ein, sie sind sie, aber es gibt sie eigentlich in Wirklichkeit gar nicht. So, jetzt kommen natürlich diese vielen Forschungsergebnisse, die natürlich in den 70er Jahren mit Raymond Moody sein Buch Life After Life und mit diesen ganzen Navier-Studien und mit den ganzen Pim-van-Lommel-Experimenten und was es alles gibt. Und dann kam die instrumentelle Transkommunikation, dann kam Channeling dazu. Und dann kommen plötzlich immer mehr Experimente dazu, die das Ganze nicht widerlegen, sondern befürworten. Und dann kann man sogar, eben wie Gary Schwartz mit seinem Soul von sogar noch Wissenschaftler dazu sagen, ich baue eine Technik, um mit diesem Bewusstsein, das in eine andere Ebene gegangen ist, zu kommunizieren. Und das ist etwas, das der normale, ist Anführungsstrich, wenn jemand 40 Jahre einen bestimmten Lehrstuhl hatte für Bewusstsein, der würde jetzt nicht sagen, okay, ich schmeiße jetzt alles mein Wissen über den Haufen. Der hat ja sich versucht, diese ganzen Verbindung im Gehirn und so weiter, er weiß ganz genau, welches Teil für was zuständig ist, der wird sich nie mehr ausreden lassen, dass Bewusstsein nicht im Gehirn erzeugt wird. Auch selbst wenn Menschen kein Gehirn haben und es gibt ja genügend Beweise dafür und Fälle, wo Menschen kein Gehirn haben und trotzdem völlig bewusst sind, völlig normal und ganz intelligent, dann würde das verleugnen, obwohl die Beweise auf dem Tisch liegen. Das ist ja das Spannende. Ich kenne ja zwei von diesen Wissenschaftlern. Einer ist der Dr. Walter von Lukadu und der andere ist der Kollege, der Dr. Vollmer. Die beiden sind geistig so weit auseinander, wenn es um paranormale Dinge geht. Der eine sagt, das, was du 40, 50 Jahre, lieber Lukadu, erforscht hast, das glaube ich einfach nicht. Punkt. Weil das passt nicht in seine zusammenkonstruierten zwei Doktortitel. Verstehst du, wie ich meine? Das ist das Gleiche, wenn ein David Grunge, ein Whistleblower in vor Eid vor einem Parlament in den USA oder vor einem Gremium unter Eid aussagt, dass wir hier ein Bergungsprogramm von UAPs haben seit 70 Jahren und hat die Dokumente und die Beweise schon vorgelegt in einem, sagen wir mal nicht öffentlich, aber die Leute, die da zuständig sind, haben die bekommen. Dann wird dann ein Reporter, die ZDF-Reporterin, fragt dann eben den Deutschen Ulrich Walter, was hält ihr denn von dieser Aussage von diesem David Grunge? Dann sagt er, ganz einfach, schlicht und einfach sagt er, das glaube ich nicht. Verstehst du, was ich meine? Bei dem müsste wahrscheinlich das UFO völlig vor der Haustüre landen und selbst da würde er das wahrscheinlich so nicht haben. Also ein Weltbild zu wechseln, einen Zeitgeist zu wechseln, wo wir gelernt haben, hier sind die Experten, die bereiten uns das Wissen auf, was aber nicht ganz, es ist auch nicht schlecht. Natürlich sagen wir, na klar, wenn ich selber denke, dann hat es natürlich auch manchmal auch, ja, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt die Schärfe, als wenn mehrere denken. Sind wir zum Beispiel, wenn jemand einen Unfall beschreibt, Augenzeugen. Hast du 10 Augenzeugen, bei einem Unfall hast du 10 Meinungen. Also da kann man auf die Meinung eines Einzelnen vielleicht gar nicht so eingehen. Aber wenn halt ein bestimmter Standard in der Wissenschaft geschaffen worden ist, dann kann man sagen, okay, wir haben das über viele, viele Experimente ausprobiert. Aha, hier scheint das zu stimmen. Das Problem ist, was wir erkannt haben, oder wir haben grundsätzlich ein Problem in der Akzeptanz von was Neuem. Das war eigentlich schon immer so. Im Mittelalter wurde die Menschen verbrannt. Sie, der Bruno Giordani, der gesagt hat, wir sind nicht mehr der Mittelpunkt des Universums, dann hat man ihn gleich verräumt. Und immer war es so, dass erst durch viele, viele weitere Entdeckungen, durch viele, wenn diese Anomalie nicht mehr wegging, dann wurde sie erst, sage ich mal, langsam integriert. Und vor allem, wenn das Weltbild, sage ich jetzt mal, dann so dramatisch sich ändert. Wenn man sagt, erst gab es die Newton-Mechanik, also, und dann gab es den Einstein mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie, da sowieso schon viele Menschen aussteigen. Und dann kam die Quantenphysik noch dazu, wo jetzt noch die Quantenphysiker darüber diskutieren, was heißt denn das eigentlich? Und alle großen Quantenphysiker erkannt haben, dass eigentlich ein großartiger Geist hinter dem Ganzen steckt, wurde in den 60er, 70er Jahren wieder, ja nicht verworfen, aber man hat wieder zur Newton-Sprache zurückgefunden und gesagt, nee, wir lassen uns auf das nicht ein, wir nehmen wieder die normale Sprache her, wir sagen einfach, die Welt ist in kleinen Atomen und Molekülen aufgebaut, das versteht jeder und so können wir auch ganz gut wirken. Wobei jeder weiß, dass es eigentlich im Grunde nicht stimmt. Und jetzt ist natürlich jeder verunsichert. Der eine sagt, ja, glaube ich jetzt diesen geschulten Journalisten, der in der FAZ sagt, ich habe das recherchiert, ich habe den Gerhard Roth angerufen, habe ihn gefragt, du, was ist denn eine NATO-Erfahrung? Wird das jetzt im Gehirn erzeugt oder hat der Mann recht, war der tatsächlich in einer anderen Welt? Dann wird der Gerhard Roth natürlich sagen, nee, das ist alles eine Einbildung und Halluzination, das ist im Gehirn entstanden. Würde aber den eben Alexander, den amerikanischen Neurochirurgen anrufen, der selber diese Erfahrung gemacht hat, und wir sagen, nee, ich war, das ist falsch, ich war früher selbst so, habe das geglaubt und jetzt habe ich die Erfahrung selber gemacht, jetzt weiß ich, das ist anders. Diese Dinge eines so extremen Shifts in eine andere Weltsicht, von einer materialistischen Weltsicht zu einer virtuellen Realität, das ist eine breite und eine lange Brücke, darüber zu gehen. Das geht in einer Generation mit Sicherheit nicht. Aber würde die Wissenschaft, sagen wir mal, den Tom Campbell jetzt ernst nehmen, seine Big Toe-Theorie lesen, seine 3 Bücher, wo alle diese Anomalien verschwinden, wenn man annimmt, dass Bewusstsein das Einzige ist, was existiert und das Rest ist gerendert, dann wäre eigentlich das Thema schon gegessen. Dann könnte man schon viel weiter sein. Da würde eigentlich alle Handlungsmuster, die wir hier machen, Geld zu sammeln, jemand anders, sagen wir, auszurauben oder Krieg zu führen, gar keinen Sinn mehr machen, weil wir uns selber bekriegen. Weil wenn man sagt, im Grunde gibt es nur ein Bewusstsein, das mit sich selber spielt, dann macht es gar keinen Sinn, wenn ich dich umbringe, weil ich bringe ja mich selber um. Aber soweit sind wir halt mit den Akzeptanz dieser Erkenntnisse noch nicht. Da muss man noch viel, viel mehr Beweise zusammentragen. Es müssen noch viele neue Wissenschaftler nachwachsen, die mit diesen Dingen in Berührung kommen. Das ist leider, ich sage immer, leider ein Prozess, der sehr lange in Anspruch nimmt. Aber wir haben, ich sage jetzt mal, eigentlich in unserem materialistischen Weltbild diese Zeit nicht, denn das, was wir gerade hier erleben in diesen Klimaveränderung, in diesen Umweltzerstörung, mit diesem Plastik, das wir wegschmeißen, mit diesen Giftstoffen, die wir in die Meere, in die Luft pressen. Das heißt, also wenn wir hier, sagen wir, in den nächsten, sagen wir jetzt 15, 20 Jahren nicht die Denkkurve kriegen, ja, dann wird sowieso nur eine Handvoll, sage ich jetzt mal, von Menschen zum Schluss dann darüber diskutieren können, wir waren doch falsch, weil die anderen werden hier leider irgendwo verschwinden. Es ist ein Wobei es ja auf der einen Seite auch wieder nicht dramatisch ist, weil wir wissen ja, dass wir nicht sterben können. Was mir mal? Für die Materialisten ist das vielleicht doch dramatisch, weil sie sagen, ach, ich bin hier gestorben. Und dann stellt er fest, er ist gar nicht tot.
Ja, es ist ja eine Art Evolution, die gerade stattfindet, die wir halt eben spüren können. Und ich habe so die Vermutung oder vielleicht eine Ahnung, oder dass es halt eben so, dass sich so die Spreu vom Weizen trennt, ne? Dass es halt eben so einen großen Meinungskonflikt vielleicht sogar auch geben wird. Ist das auch dein Gefühl so? Also, dass das denn, also wir haben es ja schon mal erlebt, so ein Meinungskonflikt. Und könnte das halt eben auch wieder darauf hinauslaufen, also dass sich da wirklich so zwei Parteien bilden und dann die einen, die das total leben schon, dieses Bewusstsein, und die anderen, die das halt eben total negieren und die sagen, nee, ich möchte in meiner Bubble bleiben und bleib mir bloß fern, so. Also dass sich das wirklich so
Wenn man mit den Worten von Dr.
teilt.
Christopher Niederwieser, der so ja, eine Prognostik macht und Astrologie macht und der sagt, wir haben vor Covid, sage ich jetzt mal, ein ziemlich großes, übersichtliches gemeinsames Bild, was ist normal, was ist nicht normal. Und da gab es ein paar Außenseiter. Dann bei Covid ist natürlich die Aufsplittung schon mal in zwei Lager gegangen, ne? Aber das wird zunehmen. Es wird sich so aufsplittern, ich sage jetzt mal übertrieben, dass es 8 Milliarden Wahrheiten gibt. Und wenn man dann die Wirklichkeit anschaut, dann muss man sagen, eigentlich hast du recht, weil wenn jeder seine Realität selber gestaltet, dann ist deine Realität ist ja nicht deckungsgleich mit meiner Realität, also hast du genauso recht, wie ich recht habe. Das wird natürlich herausfordernd sein, also diese Bubble oder diese Aufspaltung oder diese ja, Realitäten werden kommen. Die Frage ist, ist die Akzeptanz da, ist die Toleranz da zu sagen, okay, du hast recht und ich habe auch recht. Obwohl es eigentlich gegensätzlich ist. Das ist das, was der Hans-Peter Dürr immer gesagt hat. Wir haben die Welt eingeteilt in wahr und falsch. Er hat gesagt, eigentlich müsste man einen Kreis ziehen und jede Sequenz in diesem Kreis ist auch richtig.
Wie das Universum letzten Endes, ne? Jeder ist sein eigener Planet, vielleicht sogar, ne?
Ja,
Der eine andere Sprache spricht und
jeder
so.
erzeugt sich seine eigene Realität. Wir wissen ja, Realität ist ein Konstrukt dieses Biocontainers über unsere Sinne, sage ich mal, die Entdekodierung eines Datensatzes, der uns zur Verfügung gestellt wird, und da projiziere eine Realität nach außen. Das ist wie wenn du einen Internetbrowser aufmachst, der dieses ganze Internet in einem Browser sauber strukturiert mit Bild und Text, und dann findest du dich zurecht. Aber so schaut das Internet in Wirklichkeit gar nicht aus. So schaut nur die Oberfläche deines Browsers aus. Und so wie es du die Realität siehst, ist es nur ein Konstrukt, was in diesem Biocontainer als Mensch konstituiert wird, was Farben betrifft, was Klänge betrifft, was Form, Raum und so weiter betrifft. Das gibt es nur in diesem Biocontainer. Ein anderes Lebewesen, ob es jetzt physisch oder in dieser Realität ist oder nicht, hat eine andere Realität. Und auch deine Realität, dein Rot oder mein Rot muss nicht das gleiche Rot sein. Oder wenn du Synästhetiker bist und du sagst, ich kann Töne sehen, dann muss ich sagen, tut mir leid, ich kann keine Töne sehen. Es gibt 60 Arten von Synästhesie, also zusätzliche Sinne. Also es hat jeder seine Realität und eine Realität kann ich noch mit wahrnehmen. Es gibt irgendwo eine Schnittmenge und die andere eben nicht. Und das zu lernen, dass es nicht eine Realität gibt. Die Menschen haben ja gedacht, sie werden hier hergeboren. Es gibt eine Realität außerhalb von ihnen. Die erleben sie mit ihrem ja, Körper, eine physische Realität, und dann sterben sie. Und die Zukunft wird zeigen, also es gibt überhaupt keine Realität. Du kannst diese Realität sogar noch umkonstruieren, erweitern. Da gibt es dann Institute wie das Dr. Franz Minister Institut etc., wo du jetzt schon lernst, aus dem Körper zu gehen, wo du jetzt schon lernst, bestimmte Bewusstseinseinstellungen mit bestimmten Tools, deine Psi-Fähigkeiten zu erweitern, diese Fähigkeiten, wo man gesagt haben, zu erweitern, die wo ein anderer kann, wo ich nicht kann, oder in die Zukunft zu blicken und so weiter, wo die Leute sagen, jetzt sagen würden, das ist alles Unfug, weil es es nicht gibt. Aber wer das ausprobiert, wird sehen, es funktioniert. Und das wird auch ein großer Quantensprung sein. Und das sind diese neuen Bewusstseinstools, über die wir sprechen müssen, weil damit, mit diesen Tools, kann ich über diese lineare Realität hinausschauen.
Und das ist, also das, was du jetzt beschreibst, finde ich sehr interessant, weil ich habe mir immer schon gedacht, was ist, wenn bei den Menschen die Angst verschwindet? Also wenn du letzten Endes so weit bist, dass du sagst, ich habe eigentlich keine Angst mehr, weil ich weiß, ich kann hier agieren, wie ich möchte, aber mir passiert ja eigentlich nichts, weil das ja ewig geht. So. Und sobald die Angst verschwunden ist, ist ja auch keine Macht mehr da, die mich steuern könnte. Und das verstehe ich auf dieser Ebene. Ne? Wenn du das jetzt so meinst, ist das sehr logisch für mich gerade.
Und das kann man ausprobieren. Ich mache seit 10 Jahren nichts anderes mehr, als meinen Verstand, mein Intellekt zu nutzen, um Technik zu bedienen. Auto oder dieses Zoom, was wir jetzt gerade machen, oder mein Mikrofon, was auch immer. Aber nicht mein Leben zu leben. Wenn jeder das ausprobiert und lernt, sage ich jetzt mal 10 Minuten am Tag in die Stille zu gehen, zum Beispiel am Morgen aufzustehen, dreimal tief einzuatmen und doppelt so lange auszuatmen, um in die Stille zu kommen, alle technischen Geräte auszumachen und dann plötzlich die Informationen, sage ich jetzt mal von seinem höheren Selbst, ich nenne es einfach mal so, plötzlich sagt, okay, Aha, weil der kleine Teil, der inkarniert ist, ist ja nicht die Hauptzelle, die ist ja, sage ich mal, ist noch viel größer und die gibt dir Informationen, wie du in diesen Komplexität, sage ich mal, agieren kannst, wie du deine Berufung, ich sage jetzt mal, jeder, der hierher kommt, bringt was Einzigartiges mit. Es ist 8 Milliarden Menschen haben etwas, die sie eigentlich gar nicht vergleichen können, weil es ist, das bringt nur der Einzige mit. Derjenige bringt es mit und sonst keiner. Und wenn er weiß, er folgt seinem Flow, seiner Intuition, seinen Berufung, dann brauche ich dann nicht mehr nachdenken, wie kriege ich was zu essen her, wie zahle ich meine Miete, wo kriege ich Geld her, etc. Das stellt sich dann automatisch synchronisiert ein. Da auf diese Dinge muss ich ja nicht mehr aufpassen. Für das, was wir jetzt machen, wir lernen, wir studieren etc., um hier möglichst einen Beruf zu haben, wo wir viel Geld verdienen, das wird genau umgedreht. Du machst, was du willst und der Rest ergibt sich. Ich mache das seit 10 Jahren und es funktioniert wie am Schnürchen. Du musst nur in dieses Vertrauen kommen, der sagt, okay, ich habe mein höheres Selbst, hat sich mit Sicherheit nicht eine schlimme Inkarnation hier ausgesucht, um mich selber den Fuß zu legen, sondern ich lege mir nur dann im Fuß, wenn ich nicht zuhöre und versuche, diese Komplexität mit dem Verstand zu navigieren. Dann falle ich über meine eigenen Füße drüber. Wenn ich das aufhöre, wenn ich in diesem Vertrauen bin, das ist das, was du gesagt hast, wenn jeder das tut, wo er glaubt, dann hat er, eigentlich hat er nur Angst, dass er sagt, okay, vom Schmerz, wenn mir der Zug überfährt, dann weiß ich nicht, spüre ich das noch oder spüre ich es nicht, aber ich brauche keine Angst vorm Leben zu haben, denn es wird mir alles so hingerichtet, ich komme in einen Flow, wo ich sage, ich verstehe es zwar mit dem Verstand nicht, aber es kommt wie aus dem Nichts immer der nächste Moment, genau das, was ich brauche. Und wenn etwas nicht kommt, was ich brauche, dann weiß ich, aha, hier habe ich mir eine Aufgabe hingestellt, mit der habe ich jetzt Schwierigkeiten, die darf ich jetzt in einer anderen Perspektive betrachten und sagen, ja, jetzt sehe ich das, Gott sei Dank. Ich glaube, jeder kennt die Situation in seinem Leben, wo er gesagt hat, ah, das ist ja furchtbar, das will ich jetzt gar nicht erleben, Katastrophe. Sieht aber dann mehrere Jahre dann später zurück zu diesem Moment und sagt, Gott sei Dank ist dieser Moment passiert, sonst würde ich jetzt das und das und das nicht erlebt haben und an diesem Zeitpunkt. Und wenn man das weiß, dass es immer so ist, dann braucht man kein Problem haben, dann sagt man, danke für dieses Problem, super, hier habe ich mal wieder eine Aufgabe hineingestellt, die ich bisher noch nicht in Liebe gelöst habe.
Ja, das sogenannte Gottvertrauen eigentlich, das wir wieder
Ganz genau.
gewinnen.
In dich
Und
selber, wie auch immer. Wunderbar, hier.
ja, ganz genau, aber letzten Endes kommt dieses Gottvertrauen ja auch nicht von irgendwoher. Also es ist ja das, was von oben kommt, ne? Ich vertraue, dass alles gut wird. Ich vertraue dem Fluss des Lebens. Das, was mir halt begegnet, das nehme ich an. Und wenn es eine Herausforderung ist, dann sage ich sogar noch Danke, weil daran lerne ich, ne? Daran
Genau,
lerne ich auch zu
und wenn wir
wachsen.
unsere. Wenn wir unsere Kinder praktisch so empfangen, dass man sagt, okay, da geht durch den Geburtskanal alles Vergessens, dann schauen wir, wie spielt der, was macht der, was hat der für Interessen und wir begleiten ihn und sagen, okay, wir finden das raus, was ihm Spaß macht und er kriegt die Informationen und diese Sachen, die er braucht, um sich zu entwickeln, dann würde jeder das machen, was er will und keiner hätte mehr irgendeinen Streit mit einem anderen, weil das macht ja nur der. Jeder wird sein Leben leben, genauso wie er das haben will und wird die tollsten Erfindungen, es wird alle zusammenarbeiten, da wäre diese Kooperation, was wir auch vergessen haben, das ist zum Beispiel auch eine Perspektive. Wir werden hier hineingeboren in ein System, ich sag immer, jeder ist selber ein bewusstes Wesen, in ein Leben, in eine Welt, die in sich vollkommen ist. Obwohl es in jedem Augenblick sich verändert, ob Tiere oder Fauna etc., da ist ja immer Bewegung, immer Wachstum und die Jahreszeiten und so weiter. Aber im Gesamten ist es immer vollkommen. Jetzt kommen wir hierher, eigentlich um uns hineinzubringen, um dieses Lebendige vielleicht noch lebendiger werden zu lassen, noch kreativer werden zu lassen. Und was machen wir? Wir gehen in den Wald und kehren die Blätter raus, weil sonst, sag ich mal, der Boden so schmutzig ist. Wir haben nicht verstanden, dass wir uns in dieses Netzwerk, in die Vollkommenheit einbringen, weil wir selber schon vergessen haben, dass wir vollkommen sind. Wir müssen auch nichts mehr werden oder wir müssen uns auch nirgends hin entwickeln, sondern dieses Sein ist so schon so vollkommen und darf hier Erfahrungen machen, sein Bewusstsein zu erweitern und zu lernen, wie kann ich kreativ sein ohne Ende und was ist alles möglich? Und immer wenn eine Grenze kommt, zu sehen, wie kann ich diese Grenze als eine Lernaufgabe finden, wo ich darüber hinausgehe.
Ja, du hast vorhin ein paar interessante Sachen gesagt. Du hast ja vorhin gesagt, heute haben wir für alles Spezialisten. Gibt für jedes Gebiet gibt es einen Spezialisten. Und du hast auch gesagt, wir haben jetzt auch Spezialisten für Bewusstsein, für diese Psi-Fähigkeiten, dies und das. Früher gab es, früher ist immer so ein blödes Wort, ne? In der, bevor wir modernen Menschen, bevor wir modern geworden sind, sag ich mal, gab es auch Spezialisten. Genau für diese Dinge, was Bewusstsein angeht. Und die Leute haben die Welt besser verstanden. Es gab weniger Spezialisten, sagen wir es mal so. Und die Leute haben die Welt besser verstanden. Und es hat auch keiner daran gezweifelt, dass es da noch mehr gibt. Guck dir mal diese Urvölker an. Denen war völlig klar, dass da noch was anderes ist. Die haben kommuniziert mit der geistigen Welt. Ne? Die haben sich Ayahuasca reingehauen und haben da die besten Erfahrungen gemacht und haben kommuniziert mit Entitäten. Und für die war das völlig klar, dass es so ist. Denen, die haben gewusst, wie die Welt funktioniert und dass die Welt nicht das ist, nur das ist, was vor unseren Augen da zu sehen ist, was wir mit unseren Augen hier sehen, sondern dass noch viel mehr dahinter steckt. Und es war eben, ja, die Leute haben die Welt eben besser verstanden, ne?
Ja, genau. Du sagst es. Das heißt, das, was wir jetzt mit Technik lösen, ist eine Möglichkeit, etwas zu tun. Aber eigentlich bräuchten wir diese Technik nicht, denn es ist alles auch mit Bewusstsein möglich. Die Aborigines kommunizieren telepathisch, wir haben es verlernt. Auch Medizin. Wir hatten jetzt gerade war vor kurzem eine Sendung, wo man gesehen hat, dass selbst Orang-Utans Pflanzen sammeln und ihre Wunde damit heilen. Also alles, was wir mit Technik machen, könnte man auch mit einer anderen Möglichkeit machen. Wir müssen das nicht, Technik ist eingeschränkt. Also wir haben praktisch etwas nach außen verlagert, was eigentlich im Innen schon vorhanden ist. Natürlich haben wir gesagt, diese indigenen Völker, die sind ja lauter Wilde, die müssen wir jetzt einmal zivilisieren. Dann kamen hier die Missionarinnen haben gesagt, jetzt brauche ich mir ja mal bei, dass nicht die Natur der Gott ist, sondern wir haben hier einen und den müsst ihr anbeten, etc. Und haben hier dann mal einen ziemlichen Durcheinander in diese Schöpfung gebracht, wobei das auch ein Lernprozess ist. Und jetzt dürfen wir wieder zurückkehren zu diesen ganzen Erkenntnissen, zu diesen ganzen Sachen, wo man sagt, wow, das ist alles in uns und jetzt können wir wieder weg von diesen Spezialisten zu den Individualisten, denn wenn ich gelernt habe, mich mit diesem Universum zu verbinden, wo alles schon da ist, jede Sprache, alles Wissen, wenn es nur freigeschaltet wird, wenn ich die entsprechende Schwingung habe, das ist wie wenn ich im Internet den richtigen Browserzeile eingebe, dann kommt die richtige Webseite. Wenn ich die richtige Schwingung habe, bekomme ich diese Information. Es kenne genügend Menschen wie Gianni Balucci und noch viele andere, die diese, ja, man sagt mal, diese spirituelle Erwachung hatten oder diesen, ja, sag mal, Kundalini-Erlebnis, so wie auch immer, wo plötzlich sagen, bam, es ist offen und alle Wesen, alles andere an Intelligenz kann befragt, durchgefragt oder auch durchgegeben werden. Und die kannst du alles fragen, die fragen und kriegen jede Antwort. Völlig egal, ob das jetzt technisch ist oder über die Zukunft ist oder Vergangenheit. Wir hätten diese Möglichkeit, stell dir mal vor, und das lernst du an diesen Instituten, Dr. Franz Minister oder wie auch immer, da lernst du sagen, okay, ich kann die Datenbank nicht nur des Internets, sondern des ganzen Universums anzapfen und kriege alle Informationen, wenn ich es brauche, zum richtigen Zeitpunkt. Und wenn ich so im Vertrauen bin, brauche ich gar nicht mehr fragen, sondern die geben mir genau zu dem Zeitpunkt das Wissen, das ich brauche.
Das klingt
Das
ja
ist ein ganz
fantastisch,
anderes
ja.
Leben.
Ja, es klingt sehr fantastisch und ich denke mir, viele sagen so, oh ja, das möchte ich jetzt unbedingt ausprobieren.
Das kannst du nicht ausprobieren, das musst du leben.
Genau, aber das Ding ist halt eben auch, dass es ja auch zu viel sein könnte, ne? Also es kann ja nur Input sein und man wird völlig so, wow, was passiert hier gerade? Nee,
Nee,
würdest du
also,
nicht sagen?
nein, das glaube ich nicht. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass so viel Input da ist. Sondern wenn du in Liebe schwingst, wenn du in dieser Harmonie schwingst, wenn du im Vertrauen bist, du hast von Haus aus eine höhere Schwingung. Und wenn du dann in diese Liebeschwingung kommst, dann sagst du, okay, es ist alles gut in jedem Augenblick. Dann bist du von bösen Geistern und was auch immer. Die Leute sagen, ah, das ist ja ganz offen, da kommen ja irgendwie. Nein, da hat nichts Negatives oder was wir als negativ bezeichnen oder woanders schwingt, gar keinen Zugriff auf das. Wenn du da mit diesen Einstellungen, mit dieser Harmonie durch eine Straße gehst, wo gerade eine Riesenprüglerei ist, die würden dich gar nicht wahrnehmen. Du gehst da einfach durch, ohne dass du hier irgendwo aneckst. Verstehst du, was ich meine? Das ist unglaublich, das, wenn man ausprobiert hat. Meine Frau ist ja auch lange Zeit eine Skeptikerin gewesen. Die hat gesagt, was machst du jetzt? Du lebst jetzt praktisch von einem Tag zum nächsten, du machst keine Liquiditätsplanung mehr, du machst jetzt genau das Gegenteil von dem, was du früher als Unternehmensberater gemacht hast. Eine 3-Jahres-, 5-Jahres-Planung, ganz genau schon Zielgruppe, Zielgruppenanalyse, wie denkt, wie fühlt der, welche Medien muss ich machen, damit der denn das kauft. Du lebst praktisch und sagst, okay, morgen wird sich das ergeben. Sag ich, nein, das stimmt nicht. Ich habe nicht die Verantwortung abgegeben, sondern ich höre nur auf eine andere Ebene zu. Und die Ebene weiß viel mehr, weil die außerhalb Raum und Zeit ist. Was ist der sinnvollste nächste Schritt? Wobei die Ebene nie sagt, ja, du musst diesen Schritt machen, sondern die sagt, okay, wir würden empfehlen, geh links, wenn du rechts gehen willst, geh rechts, dann kriegst du halt eine Watsche oder was auch immer oder irgendwas, ne, wo du sagst, okay, da haben wir jetzt Mühe damit und irgendwann erkennst, na, wäre vielleicht doch links besser gewesen. Du entscheidest immer noch, wo du hingehst. Aber wenn du erkannt hast, wie man diesem Flow folgt, dann hast du den Kopf, dann hast du den ganzen Tag gearbeitet und dann sagst du, so, jetzt ist mir aber langweilig, weil es keine Mühe gekostet hat. Viele Leute fragen mich nicht, aber wie kann man in dieser kurzen Zeit 9 Bücher schreiben, 800 Interviews führen, 54 Mal Wurzelheimat, 25 Mal Timeless-Sendungen, 34 Dokumentationen machen? Ja, indem, dass man nicht mehr arbeitet, dann geht es.
Ja. Ist verdammt viel Arbeit, was du da machst. Mich interessiert deine Meinung. Du hast vorhin gesagt, du hast die Erde auch als lebendiges Wesen bezeichnet. Ich weiß nicht, ob du das Wort Bewusstsein im Kontext genannt hast. Ich denke auch, dass die Erde sowas wie ein bewusstes, lebendiges Wesen sein könnte. Daher würde mich deine Meinung interessieren. Ich habe letztens so ein kurzes Video aufgenommen, so einen Monolog gehalten, meine Gedanken geteilt. Dann habe ich gesagt, dass diese ganzen Phänomene, auch dieses OAP-Phänomen, vielleicht der Ursprung dieser Phänomene könnte vielleicht die Erde selbst sein. Dieses bewusste, lebendige Wesen könnte diese Phänomene produzieren, um uns damit etwas zu sagen. Wir wissen nur nicht was, wir können es nicht entschlüsseln, was sie uns damit sagen will. Dass es nicht irgendwelche Außerirdischen sind und nicht, vielleicht nicht irgendwie multidimensional ist, wie viele vermuten, sondern dass die Erde diese Phänomene produziert. Dass man ihr mehr zuschreiben muss, als man vielleicht denkt.
Ja, also ich glaube, da haben wir auch wieder bei dieser Komplexität. Wenn man eben diese weisen Männer und weisen Frauen fragt und sagt, okay, wie seht ihr den Aufbau von diesem Sein? Dann sagen die, okay, es gibt 6 Ebenen des Aufbaus, diese Realität, dann gibt es diese Astralrealität, dann gibt es die Engelrealität, die Meisterrealität, irgendwann kommt die Christusrealität und die gesamte Gottesrealität. Und jede dieser Realitäten hat aber unendliche Unterrealitäten, aber jede dieser Realität ist endlich. Das heißt, wenn es unendliche Realitäten gibt, in diesen verschiedenen Ebenen, was glaubt, welche Vielfalt, welche Komplexität das da ist. Natürlich, wenn glaube ich, dass diese UAPs oder diese, dass da alles möglich ist. Da kommen Zeitreisende, da kommen aus anderen Realitäten, welche Zivilisationen, die gelernt haben, mit bewussten Realitäten zu wechseln. Da kommen natürlich auch Systeme, die miteinander kommunizieren, ein Planet mit dem nächsten Planet oder ein Bewusstseinssystem mit dem anderen Bewusstseinssystem, dann nehmen wir mal diese Kornkreise her, etc. Oder eine Ebene mit den anderen Ebenen. Also diese Komplexität werden wir nie ganz durchsteigen, aber wir werden erkennen, dass dieser Tellerrand viel, viel, viel größer ist und wir werden auch lernen da dürfen. Da haben wir gesagt, okay, es gibt eigentlich keine Grenze dieser Erfahrung. Immer wenn wir denken, hier wäre eine Grenze oder das wäre ein Naturgesetz, das wäre nicht durchbrechbar sein, ja, dann ist es vielleicht auf einer bestimmten Ebene, aber darüber gibt es wieder eine Ebene, wo das möglich ist. Ne?
Und das zeigen uns die Phänomene auch. Guck dir dieses Jellyfish-UFO an, das vor einer Weile da gezeigt wurde. Das ist ja schon eine Weile her, als das gefilmt wurde. Ne? Und ja, es schwebt da umher, konnte von diesen, Anführungszeichen, normalen Kameras nicht gefilmt werden. Diese Infrarotkameras haben das gefilmt. Nur da konnte man das sehen. Dann ist es unter Wasser getaucht und unter Wasser genauso schnell. Das hat sich genauso schnell fortbewegt wie über Wasser. Und auch andere UAPs wurden eben gefilmt, wie sie ins Wasser tauchen und unter Wasser auch wahnsinnig schnell sich bewegten. Das dürfte gar nicht möglich sein, dass sie sich so bewegen unter Wasser mit der Geschwindigkeit. Und dann schießen die hoch und verschwinden blitzschnell. Die zeigen uns, dass diese physikalischen Gesetze für sie nicht gelten. Also es muss ja noch eine andere Schicht oder eine andere Ebene geben, auf der das möglich ist.
Eben, wenn man davon ausgeht, dass diese Realität gar nicht Realität ist, sondern es gibt keine physische Realität, sondern etwas ist wie ein holistisches 3D-Modell, indem du Bewusstsein agiert, also es gibt überhaupt nichts Physisches, dann ist ja alles möglich. Das ist wie wenn du von einem Bildschirm sitzt und hast die Tastatur und dann drückst du auf F, dann hast du auf dem Bildschirm ein F. Und wenn du G drückst, dann hast du G. Aber wenn du anschaust, dieses G ist aber nicht physisch, das ist nur ein Softwareprodukt. Verstehst du, was ich meine? Das machen wir. Dieses UFO-Phänomen ist ja auch sowas von komplex, dass sich über 70 Jahre, 80 Jahre Forschung, schauen wir den Jacques Vallée an, sagt, wir werden hier von einer Intelligenz immer mehr auch aufgefordert. Unser Bewusstsein ist auch etwas, was uns antriggert, um nach vorne zu gehen. Ich denke schon, dass viele Zivilisationen in anderen Realitäten auch diesen Sprung oder auch einmal in diesem materialistischen Weltbild, einmal mit dieser Natur. Es gab ja bei uns in der Vergangenheit, kommen wir mal zu diesem Punkt, wenn wir die Megalithbauten anschauen, gab es Zivilisationen, die extrem mit dieser Natur in Harmonie gelebt haben und auch Dinge vollbringen konnten, die wir heute mit unserer Technologie nur schwer nachvollziehen können. Ne? Die Steine levitieren konnten, die, wenn man Saskia Mann zum Beispiel diese 140 Tonnen Steine sieht, wo man keine Rasierklinge dazwischen bringt, etc., dann kann die Wissenschaft noch fünfmal erzählen, dass die mit kleinen Steinkügelchen dagegen geschlagen haben, bis es gepasst hat. Das ist Unsinn. Und wenn man in Pumapunku die Steine sieht, die hier bearbeitet sind, in einer Präzision mit allem 5 mm Kernbohrung drin und einer Fräsung, dann kann man sagen, das war kein Volk erstellt, die hier noch nicht einmal Sprache hatte, bei 4000 Meter über der Baumgrenze. Das ist ein Unsinn, das ist ein Erklärungsmodell, damit wir unser materialistisches Gedankengut nicht aufgeben müssen. Aber diese Eye-Opener, sage ich immer, die werden ja permanent produziert. Nicht? Du hast das Shellfish-UFO. Wenn man natürlich ein bestimmtes Bild hat und möchte das Bild nicht verlassen, ist ja auch in Ordnung, weil du hast ja so viel, du hast ja nur ein Leben, aber das ist ja ewig. Also du kannst ja nur 5 Millionen Mal in einer Zivilisation inkarnieren, bis du verstanden hast, dass nicht Materie die Basis ist, sondern Bewusstsein. Jeder hat ja seinen eigenen Entwicklungsprozess. Auch wenn unser Biocontainer bei 8 Milliarden ziemlich ähnlich ausschaut, das, was drinsteckt, dieses Bewusstsein, wenn man es einmal das nimmt, ist diese ganze Realität kreiert. Ja, der eine kommt vielleicht zum ersten Mal, der zum ersten Mal hier sein Talent zum Ausdruck bringen kann. Und du hast vielleicht schon 500 Millionen Inkarnationen hinter dir und sagst, mein Gott, jetzt habe ich in diesem Inkarnation habe ich vielleicht nur 3 Punkte hier. Was weiß ich nicht. Von außen schauen wir gleich aus, aber was drin ist, ist völlig was anderes.
Das ist sehr spannend, das Ganze. Mit den Inkarnationen habe ich noch so ein bisschen mein Problem.
Vielleicht eine Ergänzung dazu, ist übrigens wichtig. Ich bin ja jemand, der mit diesen ganzen Wissenschaftlern über diese Phänomene spricht und die sagen, okay, was haben wir denn gefunden? Beispiel, eine Aussage von Nahtoderfahrenen ist ja nicht nur, dass sie von außen sehen und sagen, okay, ich bin gar nicht mein Körper, ich bin ja immer noch bewusst, sondern was viele auch erkennen, ist, wow, die sagen, ich bin nicht nur ich und dieser Körper, ja, den habe ich halt benutzt, sondern die sehen dann auch diese 8 Milliarden Menschen, die noch auf diesem System sind, das bin ja auch ich, nur ein anderer Aspekt von mir. Verstehst du das? Die erkennen, das sind ja alle selber. Das muss ich erst einmal haben.
Ja.
Und wenn du dann mit diesem Wissen zurückkommst, dann hast du eine komplett andere Einstellung zum Sein.
Ich bin auch ein materialistischer Mensch, das gebe ich mal gerne zu. Ich habe gern Dinge um mich. Ich sammle auch vieles und ich habe auch die Dinge gerne. Und vielleicht fällt es mir auch deswegen so ein bisschen so schwer, da loszulassen und mich darauf einzulassen und mir vorzustellen, dass ich irgendwann das, was ich jetzt hier habe, nicht mehr habe. Also.
Wobei dann auch so, das ist ja so, wenn du die Realität gewechselt hast. Ja, Beispiel, wenn man den Jürgen Ziebe nimmt, der seit 50 Jahren außerkörperliche Erfahrungen macht, in Anführungsstrichen, der sagt, wenn du wissen willst, wie das Jenseits ausschaut, dann geh bei der Haustür raus. Die nächste Ebene ist so nah an dieser Ebene, dass du gar nicht mitbekommen hast, dass du gestorben bist. Und das wird in jede Ebene wieder ein bisschen anders. Aber die Abstufung ist so fein. Du hast auch einen Körper, das ist auch fest. Du gelangst auch hin und sagst, ja, aber ich bin jetzt gestorben. Wieso bin ich jetzt wieder in einer physischen Realität? Weil alles vorgegaukelt ist. Was das mir meint? Das ist wie wenn du ein anderes Spiel reinlädst in deine Brille, dann sagst du, mein toll, da habe ich mein Bücherregal, da habe ich mein Auto, da habe ich meinen Rennwagen, da habe ich mein Motorrad. Das kannst du ja immer wieder reinladen. Da musst du, wenn du sagst, jetzt bin ich gestorben, dann gehst du beim nächsten Mal, ladest du wieder. Du kannst zum Beispiel, auch meinen Recherchen deutet es darauf hin, dieses Leben, weil du sagst, Mensch, das war so geil, genau das Gleiche mache ich nochmal.
Und da zwar bin ich in jedem dabei.
Augenblick.
Da bin ich dabei. Das nehme ich. Dasselbe nochmal bitte. Die Frage ist auch, wenn ich doch der Schöpfer meiner Realität bin,
ja.
Bin ich dann vielleicht, nachdem ich gestorben bin, ist es vielleicht dann dunkel und da ist gar nichts mehr?
Kann auch sein. Es kommt darauf an, was dein Bewusstseinsstand ist. Wenn du nicht an ein Leben nach dem Tod glaubst, gibt es viele, die sagen, okay, da war es erst einmal finster, es war Stille, es war zwar alles gut, aber sie waren im leeren Raum.
Aber dann ist ja nicht nichts, dann ist es ja nicht vorbei. Dann hast du ja bewusst,
ja, aber dass da nichts ist. Genau, und dann kommt dieses kleine Lichtpunktchen oder diese Dimension, wo man dann sagt, es wird größer, das Licht, und dann wechseln sie und stellen plötzlich fest, ja, das ist ja gar nicht vorbei, ich bin ja immer noch. Aber es hängt von jedem ab, welchen Entwicklungsstand das er hat. Also, um in die anderen Ebenen zu kommen, da muss schon ziemlich, sage ich mal, liebevoll unterwegs sein. Wenn man den Beispiel von Jürgen Ziebe nimmt, der mal eine Heilige irgendwo getroffen hat, außerkörperlich, und hat gesagt, Mensch, wo bist denn du eigentlich zu Hause? Bei dem, wo du gelebt hast, wo du, sag ich mal, da musst ja du, möchte einmal dein Paradies sein. Wo bist denn du jetzt zu Hause? Ne? Ja, dann den nächsten Augenblick waren die irgendwo in grausligen Slums, irgendwo völlig katastrophal. Und er sagt, nee, ich möchte eigentlich wissen, wo du wohnst. Er sagt, da, wo ich am meisten gebraucht werde, bin ich. Verstehst du, was ich meine? Derjenige, der die ganzen Spiele durch hat, der kommt als derjenige auf die Welt, der gerade verhungert oder verdurstet oder im Mittelmeer ertrinkt etc. Und das macht er, weil er weiß, es ist sowieso alles nur ein Spiel. Und er macht es, um dir zu helfen, um zu sagen, schau, ich ertrinke jetzt im Mittelmeer, aber ich mache das nicht wegen mir. Ich weiß sowieso, dass ich wieder weiterlebe. Aber um dir die Möglichkeit zu geben, dich auch dein Bewusstsein weiterzuentwickeln, zur Liebe hin, um mir zu helfen.
Aber viele vergessen ja tatsächlich, also wenn man jetzt an Reinkarnation denkt, und wir sind jetzt alle schon reinkarniert, mal wieder, dann vergisst man das ja, dass man vorher mal gelebt hat. Und das
ja,
ist klar, ja eigentlich,
ja,
das
sinnvoll.
Ist ja total frustrierend. Ja, aber ich finde das total frustrierend, weil wie würde
nee, ich
denn
das ist nicht
die Welt
frustrierend,
öffnen?
Das ist ganz wichtig. Wenn du hierher kommst und du weißt, dass es nur ein Spiel ist, würdest du denn ernst spielen, wenn es nicht um dein Leben ginge? Wenn du sagst, es ist alles wurscht, was ich tue. Macht das sowieso keinen Unterschied. Du wirst es nie ernst spielen, du wirst nie deine Aufgaben, wo du vielleicht noch Probleme hast damit, die würdest du nicht. Also du musst dir das erst wieder hier arbeiten. Das ist
ja,
ja
aber jetzt hat man ja so eine Erkenntnis, also wenn man jetzt diesen Mindcrash hatte.
Ja,
das
aber
jetzt mal Mindcrash.
Das Problem ist das, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Diese Erkenntnisse kann man besprechen, bereden, da kann man hier Videos machen ohne Ende. Die Menschen würden aber ihr Verhalten nicht ändern. Die Menschen würden ihr Verhalten nicht ändern. Warum werden sie nicht ändern? Weil diese Maschine, dieser Biocontainer ziemlich klug konzipiert ist. Und zwar so klug konzipiert, dass das meiste in ein Automatisierungsprogramm übergeht. Die meisten wissen ja nicht einmal, dass diese Gedanken, die sie haben, vielleicht gar nicht ihre Gedanken sind, dass es nur Vorschläge sind, dass sie gar nicht sind, die denken. Und wenn du nicht eine bestimmte Erfahrung machst, also eine NATO-Erfahrung, ein Kundalini-Erlebnis oder sonstiges Erweckungserlebnis, dann änderst du deinen Charakter, dein Verhalten nicht. Ich kann mit dir ein Jahrhundert lang reden über diese Dinge und du gehst nach Hause und du wirst immer nur die gleiche, sage ich mal, Zicke oder was auch immer, dein Charakter, den du halt hast, den wirst du nicht ablegen. Es sei denn, du machst diese Erfahrung, dann bist du innerhalb von 3 Sekunden NATO-Erfahrung, bist du ein anderer Mensch. Und darum haben alle die NATO-Erfahrungen hinterher geschieden, weil die Frau sagt, dich habe ich nicht geheiratet, du bist jetzt ein anderer. Das kriegst du nur mit der eigenen Erfahrung. Wenn du dich traust, das dann umzusetzen, Step by Step, das, wo ich gerade gesagt habe, aufhören zu denken, dein Leben aus der Intuition zu leben und zu sehen, wo sie dich hinführt, dann kriegst du ein Gefühl dafür und irgendwann bist du vielleicht so weit und sagst, richtig, ich hätte diesen Weg auch nie gemacht, hätte ich nicht diese direkte Stimme von der verstorbenen Schwiegermutter bei uns im Haus über Monate hinweg gehabt, hätte mir das niemand einreden können, dass die materialistische Welt gar nicht gibt. Never
aber,
ever.
Das aber manche hängen ja sehr an dieser materialistischen Welt. Also,
können Daniel sie auch, das ist kein Problem.
Genau. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das für viele vielleicht auch so von wegen, ich möchte aber meinen Mann gar nicht verlassen, weil eigentlich finde ich den ja so ganz gut, aber plötzlich muss man halt irgendwie umdenken und ist dann, also wenn man jetzt diese Erkenntnis hatte, von der du sprichst, ja, rein theoretisch.
Ja,
so.
aber im Fall, zum Beispiel ist der Werner Barz in München oben. Mhm. Ehemaliger Dachdeckermeister, 35 Mitarbeiter, immer auf Hauruck, also wirklich der Vollgasunternehmer, ne, auch natürlich so richtig niederbayerisch Schwamm, ne, also da geht was. Der hat eine NATO-Erfahrung und die hat ihm völlig aus der Bahn geworfen und zwar hat er mehrere Jahre gebraucht, um das überhaupt irgendwie zu verarbeiten. Und das Erste, was war, nach dieser Zeit, er sagt, er war immer ein Marathonläufer. Und dann läuft er mit seinen Kollegen wieder und sagt, und dann bist du stehen geblieben. Dann sagen die Kollegen, du, ich verstehe dich schon, gell? Du Werner, du bist vielleicht noch nicht fit zu genug. Ja, wir wissen, dann sagt er, wegen dem Fitness ist es nicht. Er hat gesagt, ich war plötzlich wieder mit der kompletten Natur. Ich war der Wasser, ich war der Baum, ich war das Gras. Ich konnte gar nicht weiterlaufen. Ich musste das nur mal miterleben. Ich hatte wieder dieses Einheitserlebnis. Ein zweites Beispiel, der Mitarbeiter sagt, Mensch, Werner, möchtest du das Unternehmen verkaufen? Dann sagt der Werner, ja, wieso, wie kommst du denn auf das? Ja, du weißt, wenn wir früher irgendwas verbockt haben, dann hast du uns zusammengestaucht, da waren wir so klein mit Hut und jetzt haben wir was verbockt, nicht? Und du sagst, okay, pass auf und richt es wieder. So einen Umgang kennen wir, das ist ihm selber gar nicht aufgefallen. Der Arbeiter hat dann aufgehört und hat in der Hospiz gearbeitet. Das ist, wenn man einen NATO-Verein aufgemacht in München. Das ist, wenn du den Werner Bartz kennst, der ist nur mehr der niederbayerische Weg und nur mehr, dann sagst du, was der erlebt hat, ist nicht etwas, was er sich eingebildet hat, sondern das hat den komplett gedreht. Und das ist auch das, was diese NATO-Erfahrung alle mitbringen. Die bringen einen komplett neuen Charakter mit, die komplett neue Lebenserstellung, die haben keine Angst mehr vom Tod, die bringen meistens sogar noch ein Geschenk mit. Das heißt, entweder sie können heilen, ein Maurer beginnt dann plötzlich Komponien zu erstellen oder Bilder zu malen. Ich habe einen Bauern, der hat aufgehört, ein Bauer zu sein, der malt jetzt Bilder. Der hat gar nicht gewusst, wie das geht. Der hat erst einmal ein Farb gekauft und einen Pinsel gekauft und hat gesagt, ich muss jetzt malen, ich weiß gar nicht warum, etc. Verstehst du nicht? Das ist unglaublich, was mit ihnen passiert. Aber natürlich braucht nicht jeder Mensch eine NATO-Erfahrung oder eine Ayahuasca-Sitzung, damit er diese erweiterte Realität erleben darf. Wenn wir wissen, dass wir durch diese Filter eine Realität vorgegaukelt bekommen und wenn wir diese Filter über Ayahuasca, psychedelische Drogen oder holotropes Atmen aufheben, dann sieht man erst in eine Welt hinein, wo man sagt, wow, die ist ja noch viel größer, die ist ja eine erweiterte Realität, die hört ja gar nicht auf. Da gibt es ja alle möglichen Facetten, die wir uns noch vorstellen können. Aber ich habe dieses Leben gewählt, um in diesem Leben bestimmte Themen abzuarbeiten. Nun haben wir wieder zurück. Deswegen nimmt dir auch keiner dein Auto, deine Sachen weg, wo Daniel, was du gern sammelst, weil die sind ja da, die kannst du ja anpassen. Und wenn du sagst, okay, ich bin jetzt gestorben, ja, dann suchst du das nächste Mal wieder ein Leben aus, wo du viele Dinge sammeln kannst. Macht dir nichts. Vielleicht genau dein Talent, Dinge zu sammeln, die ein anderer vielleicht gar nicht findet. Vielleicht ist das dein Talent, hier zu inkarnieren. Verstehst du, wie ich meine? Es ist ja was wir auch lernen dürfen, ist eigentlich das Thema Wertung. Und das hat man auch in der Covid-Zeit. Da haben wir gesagt, ja, das ist richtig und das ist falsch. Ich glaube, die Quelle oder diese Liebesquelle oder wenn man dieses Bewusstsein als Liebesquelle nimmt, dann sagt die Liebesquelle, du kannst so oft Hitler spielen, wie du willst. Irgendwann spannst du vielleicht, dass das so anstrengend oder so negativ ist, dass du sagst, für dich, dass wenn du hier drüber gehst, das vielleicht viel leichter funktioniert. Ihr könnt euch austesten, wie ihr wollt. Das heißt nicht, dass ihr einen Kinderschänder, sage ich mal, sagt, ja, mach das ruhig, sondern ich muss ja nicht machen, aber ich kenne ja diese ganze Geschichte gar nicht. Da muss ja auch noch mehr ein Beispiel bringen, damit man mal eine Vorstellung kriegt. Dieser Gianni Balducci, der eben durch den diese ganzen Wesen arbeiten und Menschen pflegen und helfen bei der Heilung, da kommt jemand, der sagt, okay, ich habe keine Freunde mehr, die Familie hat mich verlassen, keiner will mit mir sprechen, ich war schon bei mehreren Psychologen, ich habe ein Riesenproblem, sagt er, was fehlt denn? Ja, sagt er, ich möchte mit meiner Tochter Sex haben. Dann sagt der Gianni, okay, ich verstehe dich. Ja, was, wie versteht? Du bist der Erste, der sagt, ich verstehe dich. Ja, sagt er, wenn man dieses Leben einmal ein bisschen die Klammer aufmacht, in mehreren Leben, dann sehe ich gerade, dass diese inkarnierte Tochter von dir in den früheren Leben deine Traumfrau über viele Inkarnationen war, die sich jetzt entschlossen hat, als dein Kind zu kommen. Daher kommen diese Gefühle für dieses Kind. Der hat das verstanden und jetzt ist er selber jemand, der anderen dabei hilft, mit seiner Situation umzugehen. Verstehst du das? Ein einziger Satz, ein einziges Verständnis und hat es Klick gemacht. Wir müssen die Klammern aufmachen, was alles nicht möglich ist. Ich habe nur einen Tipp für Frauen. Das ist vielleicht ganz interessant, wenn eine Frau diese Sendung anschaut und sagt, Mensch, ich habe immer Probleme mit meinen Männern oder sowas. Oder ich habe immer den gleichen Typen, was weiß ich. Oder es kommt ein Mann bei der Tür herein und sagt, wow, Optik super, Ausstrahlung super. Dann spricht er vielleicht noch an und möchte sich hinsetzen zu dir. Und dann fängt das Herz schon an zu schlagen und sagt, boah, das wäre jetzt mein Traummann, schlechthin. Dann macht sie eins Thema. Ihr wisst nämlich nicht, seid ihr in einem Programm oder seid ihr nicht in einem Programm. Und das geht ganz einfach. Du brauchst ja nur einen einzigen Satz denken Und wenn dann nach diesem Satz dieses Gefühl noch bleibt, ist es. Wenn nach diesem Satz ist es nicht, ist das Gefühl weg. Weißt du, wie der Satz heißt?
Ja, mach mal.
Es könnte auch anders sein. Dieser Satz schaltet deine Programme aus und du hast die tatsächlichen Gefühle für den oder nicht. Probier es aus. Und das in jeder Situation. Es könnte auch anders sein. Der wichtigste Satz überhaupt.
Und dann kann ich rausfinden, ob das
dann ist. Wenn es nicht ist, ist da instantan das Gefühl, wo du gerade mein Herz springt aus der Brust raus, plötzlich ist es komplett weg und du empfindest für den nichts mehr. Dann sparst du halt ein halbes Jahr Beziehung oder ja, bis vielleicht ist er wieder der geile Typ, jetzt bin ich wieder eine Runde ums Eck gelaufen. Das ist dann weg, das ist ja Spaß. Was ist mir mein? Es gibt diese Tricks und das lernen wir auch in meinem Workshop, wenn die Zeit, diese Programme, wann bist du ein Programm, was ist für ein Gedanke, ist der von dir, ist das von einem Fremden? Wie schalte ich diese Programme so ab, dass ich in Zukunft in Harmonie und in Liebe leben kann, ohne Widerstände? Das geht nicht mit dem Verstand und nicht mit dem Intellekt. Da gibt es ein paar Tricks.
Erzähl mal ein bisschen über den Workshop.
Genau. Dieser Workshop heißt Deine Wendezeit, ist am 15. Juni in Eckenfelden, im Ortsteil Gern, im Rossstall heißt das, im ersten Stock. Ist ein schönes Gebäude mit, ja, sag ich mal, oben schönes Dachgaube drin, Holz, alles wirklich ganz, ganz toll. Und in diesem Wendezeit-Tag fangen wir ganz von vorne an. Der geht um 9 bis um 17 Uhr. Und ich zeige ein bisschen auf, wo stehen wir denn gerade als Zivilisation? Was haben wir denn für Errungenschaften gemacht? Warum stehen wir hier? Wieso haben wir dieses Denken? Wieso ist die Wissenschaft auf folgende Ergebnisse gekommen? Der erste Step. Der zweite Step ist, was wird gerade in nächster Zeit in diesem materialistischen Weltbild gemacht? Welche neuen Erkenntnisse haben wir gerade gefunden? Ich kann Ihnen eins sagen. Wir haben immer zwischen 50 und 60 Leute da drin. Manchmal sind es auch 100, je nachdem, wo die Veranstaltung stattfindet. Und ich frage immer, ob jemand, ich habe da 200 oder 300 Screens drin, wir haben Bilder und Videos dabei, um diese Sache mal auch zu untermauern. Und dann frage ich immer, ob jemand schon das eine oder andere kennt. Bis auf zwei, die von 200 Screens, sage ich mal, einen halben gekannt haben, wissen die Leute sagen, das ist alles da und wir haben das noch nicht gesehen. Also nur damit man weiß, da sieht ihr Sachen, die habt ihr noch nie gehört oder gesehen. Und da arbeiten wir uns vor zu diesen ganzen Phänomenen. Und man sagt, was deutet darauf hin, dass wir ein Leben nach dem Tod haben, ein Leben vor dem Tod, wie das Ganze funktioniert, dass es keine Evolution gibt und was mit diesen ganzen Intelligenzen zu sich zu tun hat. Und dann kommen wir zu meinen ganzen Partnern. Meistens bei den nächsten ist der Daniel König da, der durch seine Nahtoderfahrung tatsächlich diese Matrix gesehen hat. Der wird aus diesem Bereich nicht nur erzählen, sondern auch seine Gabe, die er mitgebracht hat, an meinen Teilnehmern hier auch mitmachen. Dann zeigen wir diese ganzen neuen Bewusstseinstools auf, was es gibt, dass du dein Leben in Zukunft so leben kannst, diese Werkzeuge anzuwenden. Und ein paar Beispiele machen wir. Und dann gibt es einen Folgetag, wenn das nur jemand will. Da werden wir eben genau den Daniel König, meine Tochter, mir auch den Leuten zum Beispiel beibringen, wie telepathisch zu kommunizieren ist. Weil wenn eine Telepathie machst, dann kannst du mit alles im Universum bis hin zum Wassermolekül kommunizieren. Und es ist relativ einfach, es muss dir jemand zeigen. Das lernt ihr in diesem Wendezeit-Seminar. Und du gehst raus und sagst, Halleluja, warum bin ich nicht schon als 20-Jährige da hingegangen? Darum sage ich, eigentlich ist dieser Workshop für Leute, die vielleicht gerade mit der Schule fertig geworden sind, das Studium beginnen wollen oder wie auch immer, kommt's vorbei, ich habe Specialpreise, der Preis soll nicht sein. Wenn jemand sagt, ich kann mir die Euro nicht leisten, dann soll der so kommen, ist kein Thema. Mir ist es wichtig, dass diese Informationen, die ich hier 10 Jahre zusammengetragen habe, diese Partner, die unglaublich sind, ne, wo die Menschen sagen, ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mir lange schmerzhaften Leben erspart, kommen, zuhören, hinsetzen, mitmachen.
Genau. Wo kann man sich anmelden für diesen Workshop?
Es gibt eine Webseite, die heißt www.deinewendezeit.de.
Werden wir hier verlinken natürlich, wenn da jemand Lust hat,
sich anzumelden. Oder auf meiner normalen Webseite nepomuk-meier.de unter Veranstaltung ist es auch drin.
Klingt interessant. Spannendes Thema. Und bevor wir zum Schluss kommen, würde ich gerne über noch ein weiteres spannendes Thema mit dir reden, das für mich
haben wir gedacht.
ganz besonders spannend ist. Das ist jetzt ein bisschen ein harter Break zu dem Thema, das wir gerade besprochen haben, aber es ist äußerst spannend. Du warst in Mexiko, du hast eine Mexiko-Reise gemacht. Darüber wird es bald noch viel intensivere Infos von dir selbst geben, aber wir können das vielleicht mal ein bisschen ansprechen hier, was du da erlebt hast auf deiner Reise. Du hast mir einiges erzählt, bevor wir aufgenommen haben, vor ein paar Tagen. Und Äußerst
Okay, dann können wir gerne ein bisschen eintauchen. Also für die Zuseher, die mich vielleicht noch nicht so kennen, ich möchte mich schon als jemand bezeichnen, der einer der wenigen, der nicht nur aus Sekundärliteratur sein Wissen hat oder seine Erfahrungen oder seine Sachen dokumentiert, sondern aus erster Hand. Ich mache mir tatsächlich die Mühe, rund um die Welt zu reisen, dahin zu reisen, aber nicht aus meinem Kopf heraus, sondern meine Spirit sagen, so, du fährst jetzt nach Peru und zwar dann und dann. Oder du fährst jetzt so, jetzt ist Zeit nach Mexiko zu fahren, okay, dann und dann. Und dann fahre ich los und weiß aber noch gar nicht, also ich stelle mir schon eine Route zusammen, was ich gerne ansehen würde. Hier zum Beispiel in Mexiko diese ganzen Tempelanlagen von den Mayas, Inkas und Azteken, wie sie alle heißen. Aber ich habe natürlich immer wieder Zeitfenster drin oder Luft, wo ich sage, ich weiß, hier wird extrem connected, wenn ich dort bin. Und so war das auch in dieser Mexiko-Reise. Und zwar, da werden daraus mehrere Vorträge entstehen und natürlich auch zwei Filme, die heißt Mexiko, das Land, in dem die Götter vom Himmel kommen. So, jetzt will man sagen, okay, hat man vielleicht schon mal gehört. Und dann haben wir gedacht, okay, gibt es da Beweise dafür? Gibt es Beweise dafür, dass diese Zivilisation wesentlich älter ist oder vielleicht in Vergangenheit durch andere Intelligenzen beeinflusst worden ist? Und dass diese Bauwerke vielleicht im Laufe der Zeit ein paar Mal überbaut worden sind, vielleicht durch nachkommende Zivilisationen übernommen worden sind, weil schon was da gestanden ist? Und dann haben wir gesagt, da gehen wir auf die Reise. Und natürlich, das einmal ist das Beeindruckende, diese Bauwerke selber zu sehen, weil die sind auf den Bildern, schaut es immer so klein aus oder so ein paar Pyramiden. Aber wenn man zum Beispiel weiß, dass sie teilweise 40 Quadratkilometer große Anlagen sind, die nur zu ein paar Prozent wieder restauriert worden sind, dann sieht man erst einmal diese Dimension. Und wenn man in der Nähe von Oaxaca, gibt es einen kleinen Berg, da ist die Tempelanlage Monte Alban. Und da wurde der komplette Berg abgetragen, sage jetzt mal zwischen, sage ich mal, 30 und 60 Meter, quasi, wurde ja gekürzt, um eine riesen Plattform zu bekommen. Und diese Plattform ist, ja, ich kann es schwer schätzen, aber es gibt auch keine Maße im Internet, die habe auch keinen Meterstab dabei gehabt, aber ich sage jetzt mal 200 Fußballfelder groß, ungefähr, wo diese Tempellagen umstehen, komplett um diese Tempellagen aufzubauen, oben. Dann denke ich mir, wie haben die das gemacht? Wie konnten die damals, das sind ja Millionen von Millionen Kubikmeter an Material, das irgendwo abgetragen werden muss, um hier eine Tempelanlage auf dem Berg zu bauen. Und wenn man dann auf dieser Tempelanlage dann diese Beweise sucht und dann, wenn man die richtigen Connection hat, wo der Guide sagt, Mensch, diesen Tempel hier müsst ihr ansehen, hier sind diese ganzen Wesen wieder, wo man sieht, wie diese Gefiederten mit Helme, diese Götter mit Kopf nach unten stürzen, auf diesen Pyramiden abgebildet. Und zwar bei allen Pyramiden oben ist dieses abgebildet. Und dann heißen diese Plätze schon Landeplatz der Götter oder Tempel der Götter. Da denke ich mir, okay. Also offiziell, nicht inoffiziell. Ich denke mal, ist ja spannend. So, das ist einmal das eine. Dann ist das zweite, dass natürlich in der Archäologie, ich hatte drei, vier Gespräche, einmal eine Reise, die ich schon, sage ich mal, oder vorbereitet hatte mit dem Gespräch. Und zwar sind die sogenannte, ich möchte jetzt nicht sagen Mafia, aber die sind eine Familie, die ja, Artefakte, sage ich jetzt mal, ausgräbt, aber nicht Archäologie zuführt, sondern privat verkauft. Da wirst du praktisch kontrolliert, da musst du dein Handy ausschalten, da gehst du durch Kontrollen durch, da fährst du in eine Stadt, da in ein Wohngebiet, das ja abgeschirmt ist, wo lauter Millionen Villas drum sind, und da wirst du hingeführt, und dann ist jemand dabei, der diese eine Million Villa aufsperrt, und da wohnt niemand drin, da sind nur diese Artefakte drin, die alle, Riesenskelette zeigen, also von Reptus, nennen Sie es mal so, Wesen, die man nicht kennt, mit großen Köpfen, komischen Gesichtern und langen Schädeln und permanent Artefakte in jeder Größenordnung, die sind Austausch zwischen ja, Indogenen und Raumschiffen und Aliens zeigen, und zwar ohne Ende. Und das sieht man dann nicht einmal. Ich habe mehrere Kontakte. Der Victor Camacho ist einer, der auch immer wieder diese Dinge zutage fördert, die auch untersuchen lassen und sagen, nee, die sind echt, die sind nicht gefälscht, wobei es auch Gefälschte gibt. Dann haben wir eine zweite Familie besucht, die auch wieder Seni-Artefakte hatten, wo man sagt, okay, auch diese Aliens-Figuren abgebildet sind mit langen Köpfen und langen Augen und so weiter, die auch ähnliche Maya-Kleidung hatten. Sagen wir, okay, haben die jetzt diese Assyrischen die Kleidung von den Mayas oder von den Azteken oder umgekehrt? Und dann kommt das wichtigste und das interessanteste Gespräch aufgrund von einem Schamanen, den ich da drüben getroffen habe, den ich Bruder kenne, der ist in Europa, der wieder gut vernetzt ist mit natürlich Leuten und der hatte einen Freund und das ist die spannendste Geschichte überhaupt. Dieser Mann, der ist eigentlich Profikletterer und das ist der Juan Carlos Jalil, heißt der. Und der hat einen Freund, einen sehr hochrangigen Freund beim Militär. Und vor 10 Jahren hat dieser hochgerätige Freund vom Militär diesen Jalil angerufen und hat gesagt, du kannst uns schnell aushelfen, du bist abgeholt. So ungefähr 3 Stunden weg von Mexico City in einer kleinen Stadt in den Bergen. Wir haben da hier ein Problem und zwar bei einer Ausgrabung in einer Höhle. Da ist ein Engländer ums Leben gekommen, angeblich ertrunken. Aber jetzt hat irgendwie rückt die Kavallerie, die USA, jetzt liegt das Militär von der USA an und sagt, okay, wir müssen das jetzt alles absperren. Wir dürfen hier nichts mehr machen. Sie übernehmen das alles. Aber sagt, aber das Militär wird auf alle Fälle interessieren, vor allem ihn, was denn da unten ist, ob er nicht kommen kann, weil mit seinen 2 Freunden, weil er als Profikletterer und sagt, sie haben im Militär keinen, der 40 Meter absteigen kann nach unten in einer Höhle. Also ist er hingefahren, haben wir hingebracht, haben sie dann ihr ganzes Ausrüstung angelegt und eben Rucksack dabei und hat gesagt, nimm's mit, was mitnehmen könnt, wenn was Spannendes drunten ist und haben sich dann abgeseilt. Ne, nach unten. War aber wichtig, ich hatte gerade noch eine halbe Stunde, die haben gesagt, okay, bitte gib Gas, die Amerikaner sind schon am Anrücken und seilt sich hier ab, diese 3, 40 Meter und hat gedacht, da unten ist ein Wasser, da war aber kein Wasser, das wurde oben als ein schmales Loch und dann wurde unten immer weiter, immer größer diese Höhle und dann sind sie etwas in Stockstarre geraten, als sie gesehen haben, was da unten eigentlich los ist. Stellt euch mal dieses Szenario vor, das ist ja fast wie bei, wer ist der, Indiana Jones? Es sitzen 24 Mumien im Kreis, Füße nach vorne, sitzend, Haltung, alle festlich gekleidet. Kann man nicht sagen, welche, also man wusste, das sind irgendwelche Schamane oder irgendwie festlich gekleidete Priester. Und in der Mitte von diesen 24 steht ein Kristallsarg, der Deckel ist geöffnet. Und in diesem Kristallsarg liegt ein Wesen in der Größe von 2,50 Meter und hat eine Maske auf dem Gesicht. Also du musst es erst einmal verarbeiten. Du gehst da runter, du denkst hier, keine Ahnung, und findest dieses Szenario da unten vor. Okay? Okay, was haben sie gemacht? Jeder hat einen Rucksack dabei gehabt. Der Jalil hat also diese Maske gepackt in seinen Rucksack, hat der Mumie den, oder diesen Wesen da den Kopf abgerissen, eine Hand abgerissen, ein paar Teile und hat das alles in seinen Rucksack rein und haben sie dann wieder hochgeseilt, weil sie gesagt haben, jetzt schnell raufkommen, jetzt müsst ihr sofort rauf. Okay, sind rauf, rein in den Hammer, abgefahren. Kurz drauf kommen schon die Militärfahrzeuge der Amerikaner entgegen, haben sie aber nicht aufgehalten, sind weitergefahren. Er hat da mit seinem Freund beim Militär telefoniert, hat gesagt, komm vorbei, schau dir das Ganze an. Der hat sich das angesehen, hat gesagt, okay, bitte behalte das Ganze, wir wollten nur sehen, was es ist und hat die Geschichte erzählt und sagt, okay, so, jetzt muss man eins, das ist eine lange Geschichte, das Interview dauert über 1 Stunde, ich muss es ein bisschen abkürzen, auf alle Fälle hat er dann privat 3 Institute diese Mumie, also dieses Wesen untersuchen lassen, diesen Kopf und die Hand. Einer davon war der Vatikan, eins war in Mexiko, das dritte weiß ich jetzt nicht auswendig. Und hat die ganzen Dokumente dabei von diesen Untersuchungsergebnissen in einer Mappe, die ich auch bekommen habe. Also die Kopien davon. Und jetzt wird es spannend. Dieses Wesen hatte 3 Augen, 5 Finger, aber keinen Daumen, einen längeren Schädel und wurde datiert als nicht menschlich, mindestens 25.000 Jahre alt. Was sagst du dazu? Das heißt, es ist zum ersten Mal jemand in die Öffentlichkeit gegangen, der kommt zu mir und sagt, schau her, ich habe das alles privat finanziert. Hier sind die ganzen Dokumente, die sind nicht gefälscht. Wenn du die kriegst, musst du bestimmte Namen schwärzen, damit wir hier keine Schwierigkeiten kriegen. Ich habe hier die Maske, dann hat er die Maske aus seinem Rucksack rausgetan. Hat uns die ganzen Röntgenbilder, die ganzen Dokumente, die ganzen Fotos, alles hingelegt. Und er sagt, stell dir mal vor, diesen Kopf hat das letzte Institut in Mexiko untersucht und dann kam die NASA und sagt, ob sie das auch untersuchen darf und hat angefragt, es auszuleihen, es haben aber mit ihm nicht abgesprochen, es hat das Institut der NASA gegeben und die NASA hat bis heute diesen Kopf nicht zurückgegeben.
Was hat der Kopf für Anomalien? Außer der Tatsache, dass er, ich glaube, der war verlängert, hast du gesagt, ne?
Ja, verlängerte Schädel und hat praktisch drei Augen.
Also er
Und
hat
die Ohren
so
sind
eine
aus
Augenhöhle.
Knochen. Ja, genau. Und die Ohren sind aus Knochen. Also ich habe verschiedene Röntgenaufnahmen auf verschiedenen Seiten. Das heißt, diese Wesen, die auch hier in diesen ganzen Artefakten und auf diesen Reliefs abgebildet sind, die immer wieder diese UFO-Scheiben zeigen, wo diese Wesen mit langen Köpfen hier auf diese UFOs zeigen, etc., habe ich zuhauf gesehen, habe ich zuhauf gefilmt. Seit Jahren habe ich diese Informationen schon. Und dann ist dieses Wesen, das offensichtlich von diesen, ja, Priestern hier verehrt wurde, sonst würden die nicht über seinen Sarkophag sitzen, offensichtlich so hier abgelegt, dass man das später auch wieder finden kann, durch Erdbeben oder wie auch immer geschützt. Offensichtlich waren diese nichtmenschliche Intelligenz, das heißt nur gar nicht, dass die von woanders hergekommen ist. Vielleicht ist es eine frühere Hochzivilisation, die irgendwann verschwunden ist, die über diese Technologie schon verfügte und hier diesen Homo sapiens einmal ein bisschen hier eine Kultur beigebracht hat oder Technik oder Astronomie oder was auch immer. Ist das nicht spannend? Und das ist nicht nur eine Geschichte, wir haben die Dokumente dazu und das kam in meine Doku rein. Es gibt zwei Teile, dann mit 90 Minuten. Ist das nicht ein Hammer? Es ist nur eine Geschichte von dem, was ich mitgebracht habe. Aber das sprengt ja wirklich. Da können die Leute sagen, ja, glaube ich nicht. Sage ich, ja, hier, ich habe die Dokumente. Das ist alles.
Aber
Voll
aber
verrückt.
der Schädel ist ja, der Schädel ist ja tatsächlich weg. Also den hat die NASA ja jetzt.
Ja, aber ich habe die Dokumente, da ist es
Ja.
abgebildet, da ist der Stempel drauf, etc. Das ist klar. Aber der physische ist es nicht mehr da. Klar, dass die NASA den hat, die haben ja das ganze, das restliche Zeug auch rausgeholt.
Rückt sie natürlich auch ein schlechtes Licht, ne? Wenn man mal so überlegt, so dass sie da irgendwas einheimsen und
Wenn man den David Grange glauben darf, machen sie das ja seit 70 Jahren. Ne? Also, das ist ja nichts Neues. Aber das ist das eine, ist offiziell, wir wissen nichts, dass es irgendwie ein Wesen gibt, die keine Ahnung. Und wenn man dann auch noch die Arbeiten von dem Brain Forester, mit dem ich auch zusammenarbeite oder immer wieder Austausch mache, mit dem, der diese Langschädel im Paracast und so weiter untersucht, sagt er auch teilweise nichtmenschliche DNA drin, die passen gar nicht, die haben da auch ganz andere Frontanellen und einen ganz anderen Sitz und so weiter. Verstehst? Das wird einfach gar nicht kommuniziert. Spannend. Das heißt, die Götter, die vom Himmel kommen, wo auch immer die herkommen, aus unserer Vergangenheit, aus einem anderen Kontinent oder was auch immer, haben offensichtlich diese ansässigen Kultur so unterrichtet und offensichtlich waren das die Landeplätze ihrer, ja, sage ich mal, UAPs, um hier aufzusetzen. Und diese Basisstationen wurden dann später halt verehrt und ausgebaut und zu Kultstätten oder wie auch immer. Was spannend ist, viele dieser Maya-Städten wie Palenque etc., da sind über Nacht die ganzen Einwohner verschwunden. Und die Archäologen, wenn man denen spricht, die sagen, wir haben gar keine Beweise, dass das irgendwie Massen von Menschen gebaut haben. Wir haben keine Gräber, wir haben gar nicht die Werkzeuge dafür gefunden, etc. Wir wissen eigentlich nichts darüber. Und die paar, sagt man, diese paar Rollen, die man über die Schrift wissen von den Mayas, ja, das ist auch irgendwie rausgedachtes Zeug, das in Leipzig liegt. Weil das alles von den Conquistadores, von den Spaniern alles vernichtet worden ist.
Ja. Das heißt, diese Höhle, in der dieses Wesen gefunden wurde,
Ist das Sperrgebiet, da darfst du nicht mehr hin.
darfst du nicht mehr hin. Und der Mann, der darin verunglückt ist, den sie dann gesucht haben, rausholen wollten, war er vermutlich dann der erste Entdecker, und der einen Tipp
Der hat
nachgestiegen ist,
wahrscheinlich,
vermutlich.
ich sage jetzt einmal spekulativ, der hat wahrscheinlich diesen Sarg geöffnet und diese Dämpfe oder was auch immer da rausgekommen ist. So ist ja auch den gegangen, der den Tutanchamun, sage ich mal, geöffnet hat. Ne? Da hat er halt dann irgendwo leider Pech gehabt.
Ach, das heißt, er ist nicht verunglückt beim Besteigen der Höhle, sondern er ist auf, wie auch
Angeblich ist er
immer.
ertrunken, aber ist ja kein Wasser drin.
Aha, man hat ihn also herausgeholt, ja,
Ja,
und
klar, der war schon weg.
war dann weg. War das ein namhafter Mann,
Das weiß
oder?
ich nicht, das sind so Fragen, die ich noch stellen muss, wenn die Übersetzung fertig ist. Also ich habe nur ein paar ergänzende Fragen. Ich habe auch das Gebiet schon bekommen, wo das ist, etc. Wie gesagt, ich hatte bei diesem Interview nicht alles gleichzeitig übersetzen lassen, nur die Zusammenfassung immer, damit ich den nicht so oft unterbrechen muss beim Video zum Schneiden. Also muss man jetzt das ganze Interview noch mal anhören und wenn da noch Fragen offen sind, ich habe hier mit ihm einen super Kontakt und dann wird das Restliche auch noch geklärt. Da gibt es bestimmt nur einige Fragen, die hier auftauchen.
Ja, ich hab mal gehört, dass die mexikanische Kultur auch die Schädel verformte, also um halt als Schönheitsideal und so weiter.
Ja, also diese Schädelabbindungen gibt es natürlich auch, aber die Schädel, die wir untersucht haben, eben gesagt, die sind weder abgebunden noch sonst irgendwas. Und die haben da auch hier den Eingang, sage ich mal, ganz anders. Und der Kopf ist ja komplett. Also ist untersucht worden, drei DNA-Analysen, also nicht menschlich, also überhaupt keine menschliche DNA drin. Also das ist ja spannend.
Es ist
Ne?
ja auch die
Also
Frage,
wir haben auch keine Knochenohren.
Ja, genau. Und warum hat man angefangen, die Schädel abzubinden? Hat man das, macht man das einfach so, weil man sagt,
Ja,
da ist
Erich von Däniken, dann so ist Cargo-Kult. Ich sehe hier die
genau.
Wesen, die als Götter verehrt werden, die haben sich in die Schädel. Also versucht man natürlich, das nachzuahmen und seine Kinder auch schon einmal den Kopf abzublenden, damit man auch so aussehen wie diese Götter. Na, logisch, verstehe ich auch.
Ja, das macht etwas Sinn. So, das denke ich auch, dass das der Fall gewesen sein könnte. Kann ich mir gut vorstellen.
Schönheitskult. Wir schauen die Frauen, ne? Die suchen sich auch ihr Schönheitsideal und dann hungern sie die zu Tode, weil sie ausstehen muss wie die Dwiki, ne? Also was auch immer.
Ja. Genau. Nee, das ist äußerst spannend. Du hast vorhin von diesen Artefakten geredet, von dieser Familie, die die Artefakte verkauft, offensichtlich und
Ja,
irgendwo.
das sind nicht die Familie, das sind mehrere Familien. Wenn du so ein Artefakt kaufen willst, dann wird telefoniert mit dem Besitzer, dem es offensichtlich gehört. Manche, die Funde sind ja wahrscheinlich, gehören wahrscheinlich vielen, die das ausgegraben haben. Und dann bestimmte Leute werden dazu, ja, berufen, das so zu verkaufen. Und dann wird ein Gebot gemacht, du sagst $500.000, dann kannst du das haben. Dann kriegst du dein Zertifikat für die Echtheit und so weiter. Und dann wird es auch geliefert. Und wie die es machen, das sagen sie dann nicht. Aber auch nur für Leute, die halt das nötige Kleingeld haben. Also die normale Putzfrau wird sich da so ein Artefakt nicht kaufen.
Ah, okay. Weiß man, ich meine, die werden es dir nicht sagen, vermutlich, aber weiß man, woher diese Artefakte stammen? Sind die aus alten Pyramiden rausgeräumt oder aus so Höhlen wie die, von der du gesprochen hast? Weiß man
Ja,
das?
es gibt. Ja, es ist unterschiedlich. Es gibt also diese Familie, die eine Familie, die Rechtsanwältin, mit der ich gesprochen habe, die auch fünf so Artefakte hatte, die sagen, okay, die sind ja in der Nähe von diesen, ja, sagen wir mal, Pyramiden und so weiter ausgegraben worden. Auch manche Bauern bei der Feldarbeit irgendwo auf verstoßen, aber die meisten werden tatsächlich in Höhlen gefunden, die sind im Norden. Der Viktor Camacho, glaube ich, in 20 von diesen Höhlen. Auch der Schamane, mit dem ich gesprochen habe, mit diesem Jamie Delgado, der sagt, ich kenne auch ein paar, der hat auch so ein Ritualmesser gehabt, das wir noch mitgefilmt haben, das auch aus seiner Höhle raus hat. Da wurden scheinbar viele von diesen Artefakten, ja, von diesen Conquistadores wahrscheinlich versteckt, damit die nicht alles damit zerstören oder mitnehmen. Keine Ahnung. Und der Rest, scheinbar, weiß nicht, wenn die Archäologen sowas sehen, ist sowieso immer eine Fälschung. Aber dann verschwindet es relativ schnell. Das sieht man ja auch jetzt in Peru. Ich habe ja mit diesem Jaime Maussan, der diesen Fernsehsender hat in Mexiko, auch ein Interview geführt. Und der sagt, ja, der öffnet Brief, der hat einen, ja, das sind drei neue Funde, also drei neue Wesen gefunden aus Peru. Mittlerweile sind es jetzt, glaube ich, fünf verschiedene. Und einer der führenden Anthropologen, glaube ich, in den USA hat die Voruntersuchung gemacht bei diesen Wesen, sagt, nee, die sind offensichtlich auch echt, haben dann einen offenen Brief an die peruanische, ja, Kulturministerium geschrieben, aber die haben gar nicht darauf geantwortet. Die wollen immer diese Mumien konfiszieren und wegstellen, weil die sagen, es sind Fälschungen. Aber das, was sie als Fälschungen deklarieren, sind diese nachgemachten Grabbeigaben, die auch so aussehen wie diese Drei-Finger-Mumien etc. Also ganz gespannt. Also dieses Weltbild zu changen, das wird so lange negiert, bis, sage ich mal, bis nicht mehr geht.
Wenn ich jetzt mit so einem Artefakt an den Flughafen gehe, möchte nach Hause fliegen, bekomme ich da Ärger oder kriege ich das durch den Zoll?
Ich habe es nicht ausprobiert, weil ich habe keine $500.000 dabei gehabt.
Ah.
Aber ich glaube, dass das schon irgendwo rausgenommen wird. Also, weiß ich, vielleicht hast du auch Glück, aber wer so viel Geld investiert, der, glaube ich, möchte nicht auf Glück ausgehen.
Ja, $500.000, dann bringen wir das gefälligst nach Hause, würde ich
Ja, die
sagen.
bringen dich schon nach Hause. Also, das Thema brauchst du dich nicht kümmern dann.
Okay, dann sind die so teuer, diese Artefakte. Das ist natürlich sehr interessant.
Ja, aber das gibt es ja nur einmal auf der Welt. Und wenn du sowas hast, das halt ziemlich einmalig ist, dann, und wenn jemand Geld hat, dann sagt er, okay, kann man das gut vorstellen, wenn ich ein reicher Mann bin und habe ein paar Freunde zu Hause, ich sage, Mensch, kommst du mal mit, ich muss euch was zeigen, schaut mal, was ich da im Keller habe. Ich glaube, dass sehr viele von diesen Artefakten, von diesen alten Technologien oder was auch immer, gerade bei diesen Menschen in den Kellern liegen, die sich das leisten können und sagen, okay, die Archäologie wollte ich sowieso nicht haben, du, ich kaufe euch das Zeug ab.
Es sind ja aber doch Artefakte dann, die menschengemacht sind und vielleicht diese Außerirdischen darstellen oder die Flugobjekte darstellen. Es sind derartige Artefakte, wir haben uns letztens ein paar angeguckt. Und es sind aber nicht Artefakte jetzt, dass ich das richtig verstehe, denen man vielleicht diesen Besuchern, nenne ich es jetzt einfach mal, weiß nicht, um wen es sich handelt, zuordnen könnte, dass sie direkt von denen sind. Solche Artefakte sind das nicht, oder?
Nein, nein, nein. Das sind immer Abbildungen, wo man beides sieht. Also diese, ja, Mayas oder was auch immer, diese Priester, die halt mit diesen Wesen mit langen Schädeln und großen Augen kommunizieren und an den Himmel deuten. Und da sind oft Sternenkarten drauf und dann kommen eben diese Flugscheiben etc. abgebildet. Genau, diese Artefakte sieht man. Und zwar sehr viele. Unterschiedliche, die Leute, die sie auch gar nicht kennen, haben die gleichen Artefakte. oder ähnliche. Das ist spannend.
Es ist jetzt nichts, was diese Wesen hergestellt haben könnten. Es sind jetzt wirklich menschengemachte Zeugnisse dieser Begegnungen sozusagen.
Ja, wobei diese Maske, die dieses Wesen aufgehabt hat, das weiß man nicht, wie das hergestellt worden ist, weil die Technologie haben wir nicht.
Kannst du kurz
eingehen? Was...
Ja, sorry.
Ja, diese Maske ist ja sowas wie Jade, sag ich jetzt mal, aber mit Einlassarbeiten etc. Und diese Maske wird verwendet, und das ist spannend, die haben das herausgefunden, also wenn mit einer Zehnergruppe machen sie eine Meditation in einem bestimmten Bewusstseinszustand, Alpha-Zustand, das war eben, wo ich ja vorher schon erzählt habe, wo man dann außerkörperlich reisen kann. Und dann mit dieser Maske kannst du da viel schneller, sage ich mal, ins Universum reisen und andere Zivilisationen besuchen. Und wenn du die Schwingung nicht hast, dann darfst du die Maske gar nicht aufsetzen, weil du da verletzt wirst.
Also ähnlich wie eine VR-Brille, kann man sich das
vorstellen. Ja, genau. Da werden dann die Augen rot von diesen. Und dann einer wollte sie mir aufsetzen, das hat mir Juan auch erzählt. Glaube ich, war sogar einer, der hat gesagt, ach ja, mit diesem Unsinn und so weiter, tu mir die Maske her und setz das auf, und war dann gleich voll im Gesicht verbrannt. Der hat natürlich die entsprechende Schwingung mitgebracht.
Das heißt, du bist wirklich physisch verletzt, nicht psychisch.
Ja, genau. Wir hatten auch einen dabei, der kam gerade nach dem Interview rein und haben die Maske untersucht und hat gesagt, Mensch, was habt ihr da, Maske? Also berührt ihn mit dem Finger, weil er wollte gleich einmal hin, und dann waren sofort zing die Augen rot von dieser Maske, und dann hat er gesagt, bitte gleich Finger weg, bitte nicht anfassen.
Das klingt doch alles fast ein bisschen zu verrückt, um wahr zu sein, oder?
Ja, aber meine ganzen Arbeiten sind ja nichts anderes. Und ich bin froh, dass wir meine Spirits hier genau an diese Dinge führen, die jeder Mensch sagt, okay, das hast du ausgedacht. Ich denke mir selber, wenn mir das vor 10 Jahren oder 15 Jahren jemand erzählt hätte, ich sage, ja, das sind ja schöne Storys, aber das ist eine gute Fantasie. Aber naja, kann jeder selber entscheiden. Meine Doku sind alle Dinge drin, und auch diese neuesten Wesen aus Peru, die jetzt untersucht werden, wo auch einst ein Baby drin hat, kleinen Fötus mit 3 Fingern und 3 Zehen. Also hier tut sich tatsächlich was. Vielleicht ist das Interview, was wir hier führen, sowieso in ein paar Monaten schon völlig veraltet, weil schon noch viel mehr passiert ist in der Zwischenzeit.
Ja, das wäre nicht das erste Mal. Das geht manchmal ganz schnell. Kannst du ein bisschen spoilern, wann wir mit dieser Dokumentation rechnen können?
Also ich werde auf alle Fälle demnächst auf meiner Webseite bekannt geben, ich habe schon 3 Termine ausgemacht für Vorträge. Einen in der Nähe von Frankfurt, einen in der Nähe von München und einen in Salzburg. Aber die Doku wird wahrscheinlich erst Ende November auf den Markt kommen. Weil ich muss sie erst noch fertig schneiden. Das dauert mit Sicherheit noch bis Ende Juni, bis ich die komplett fertig habe. Und dann kriegst du den Verlag, und dann wird es erst einmal verteilt in die ganzen Plattformen, und dann,
Dann Leute da draußen, dann behaltet mal Nepomuks Webseite und vor allem seinen YouTube-Kanal im Auge, dass ihr auf dem Laufenden seid, was das betrifft. Ich werde es machen auf jeden Fall. Ich finde das äußerst spannend.
Und wir sehen uns auf der Wendezeit am 15. Juni in Eckenfelden.
Stimmt. Das hast du mir angeboten. Das nehme ich natürlich gerne in Anspruch. Vielen Dank. Es wird ein heißer Tag. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich freue mich auf die Doku, und hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Auch wenn jetzt ein harter Break drin war am Schluss, was das Thema angeht. Aber die Infos, die wollte ich haben. Das ist verrückt mit diesem. Ich bin gespannt auf die Doku. Sehen wir in der Doku diesen abgerissenen Kopf, von dem du gesprochen hast, und diese Körperteile?
Alles drin.
Okay, das ist ja.
Alles drin.
Mann, das ist echt abgefahren. Ja. Dann.
Ja. Ich danke, dass ihr mich eingeladen habt, und danke, liebe Zuseher oder Zuhörer, dass ihr so lange dran geblieben seid bei diesen Niederbayern, diesen Verrückten. Genau. Und ich hoffe, es waren ein paar Impulse dabei, und denkt dran, das Leben ist nicht so schlimm, wie es ausschaut.
Ja, das muss man sich, gibt so Tage, da muss man sich das vor Augen halten, hast du recht. Heute war auch so einer. Das ist manchmal so. Vielen Dank, Nepomuk. Bleib bitte noch 2 Minuten bei uns, okay?
Gerne. Tschüss.